Andreas Herzog, Fußballer, Trainer, Sky-Experte. 103 Länderspiele, österreichischer Rekordnationalspieler. Mit Werder Bremen deutscher Meister und zweimal DFB-Pokalsieger. Mit Bayern München UEFA-Cup-Sieger. Als Trainer beim ÖFB, bei der US-Nationalmannschaft und in Israel. Ehemann, zweifacher Familienvater. Ein Gespräch mit ihm über ihn.
Freundschaftsspiel. Pass in die Tiefe. Mit Thomas Drockeschütz.
Willkommen zu einem Freundschaftsspiel mit einem, der früher den Pass in die Tiefe ganz besonders gut beherrscht hat. Andi Herzog, hallo.
Hallo, servus.
Andi, 103 Länderspiele hast du bestritten, so viele wie kein anderer österreichischer Fußballer. Welches war das Schönste?
Ja, es gibt viele, das ist klar. Ich meine, das Erste ist sicher was Besonderes, aber vor allem auch die Spiele gegen Schweden, wo ich zweimal Siegestor geschossen habe, die dann auch zur WM-Qualifikation gereicht haben, das waren natürlich schon absolute Highlights. Auch das späte Ausgleichstor gegen Israel ist natürlich so eine eigene Geschichte dann mit israelischer Nationaltrainer, aber das waren so die Highlights in meiner Karriere.
Dein bitterstes Länderspiel?
Ich möchte nicht über ein Spiel reden, sondern das bitterste in meiner Nationalmannschaftskarriere war sicher die WM 98, wo ich vorher oder wo wir als Mannschaft in der Qualifikation super Leistungen geboten haben, aber dann leider auf Verletzungsgründe, was auch immer, die WM 98 bei mir eigentlich die größte Enttäuschung meiner Karriere war. Das war für mich eigentlich nur schlimmer, wie irgendeine Verletzung, die ich gehabt habe.
26 Tore hast du erzielt für die österreichische Nationalmannschaft. An welches erinnerst du dich ganz besonders gut?
Ja, wie gesagt, an die Tore gegen die Schweden, vor allem das Heimspiel. Da bin ich dann auch von der Post auf einer Postmarke verewigt worden. Aber 26 Tore klingt natürlich schön, aber wenn der Polster da nicht immer die Elfmeter geschossen hätte von Beginn an, sondern ich glaube, ich heute den Rekord und da muss ich schon einmal ein ernstes Wort mit ihm reden. Aber wie gesagt, das waren schon wichtige Spiele, wichtige Tore, aber das Allerschönste war sicher das beim Heimspiel gegen die Schweden.
Das war ja dann praktisch auch das Ticket für die Weltmeisterschaft 98 in Frankreich. Was bedeutet es für dich, Rekordnationalspieler deines Heimatlandes zu sein?
Schau, als Kind hast du einen Traum, dass du mal Fußballer wirst, dass du vielleicht einmal in der Nationalmannschaft spielen kannst, das war das Größte. Dann waren aber auch viele Phasen während meiner Nationalmannschaftskarriere, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt klappt es nicht so. Oder man hat mit dem Nationaltrainer, mit Herbert Prohaska, wer hat zwei, dreimal Unstimmigkeiten gehabt. Anscheinend ist es an mir als Spieler gelegen. Jetzt als Trainer sehe ich das natürlich anders. Früher, wie ich noch aktiv war, waren natürlich immer wieder Situationen, wo ich mir gedacht habe, wo ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Aber ist jetzt Schnee von gestern. Fakt ist, dass das schon relativ schwer ist, dass du mal 100 Länderspiele erreichen kannst, weil sonst hätten sie ja schon vor mir Spiele erreicht. Ich denke aber, früher oder später wird der Rekord auch irgendwann einmal gebrochen, weil sich das ändert sich ja von Jahrzehnt zu Jahrzehnt und die Auslosung, also die Qualifikationen, es gibt mehr Spiele wie früher. Ich denke mal, in den 50er, 60er Jahren hat es auch fantastische Spiele in Österreich gegeben, aber da hat es noch weniger Länderspiele gegeben. Durch das ist natürlich auch von Generation zu Generation ein bisschen verwässert, aber ich bin trotzdem stolz, dass ich der Erste war, der die 100 Länderspiele geknackt hat. 103 Länderspiele, der Toni sagt immer, mein Herzl, du hast nur drei gute und 100 waren für die Wurst, aber wenn ich so schlecht gewesen war, hätte ich wahrscheinlich nicht 103 geschafft.
Dein Vater war Fußballer, Anton Burle Herzog. Welchen Anteil hatte er daran, dass du Profifußballer geworden bist, dass du eine so tolle Karriere hingelegt hast?
Ja, ich meine, der eigene Vater will natürlich für dich als Spieler immer nur das Beste, das ist klar. Und er hat mich von klein auf auch trainiert, hat mein Charakter, meine Wesenszüge, auch meine Spielstärken und Schwächen natürlich besser gekannt wie jeder Trainer. Durch das war er für mich der wichtigste Ansprechpartner. Ich habe oft eine Phase einmal gehabt in Werder Bremen. Nach dem ersten Jahr sind wir Meister geworden. Im zweiten Jahr habe ich dann zum ersten Mal ein bisschen Schwierigkeiten bekommen. Dann war er einmal zweimal beim Training zuschauen und hat mir nur zwei, drei Kleinigkeiten gesagt, wo er gesagt hat, das ist jetzt logisch, warum du nicht so gut spielst, weil du machst das und das falsch. Und das waren für mich eigentlich ganz wichtige Informationen, wo es dann wieder um einiges besser geworden ist. Und für einen jungen Spieler vor allem ist es auch wichtig in schwierigen Situationen, dass du jemanden an deiner Seite hast, den du 100% vertrauen kannst und der auch schon das miterlebt hat. Ne? Also er hat ja auch aus der eigenen Erfahrung viel viel Wissen mitgebracht, was er früher falsch gemacht hat, was er gut gemacht hat. Und dementsprechend hat er mich auch in die eine oder andere Situation hineingepresst oder gedrückt, wo meine Mutter gesagt hat, Burle, was machst du jetzt eigentlich? Oder Toni, was machst du jetzt mit Andi? Das hast du früher auch nicht gemacht. Und er hat gesagt, pst, sei ein bisschen leise, ich weiß ganz genau, meine Fehler von früher, da möchte ich das jetzt beim Andi vermeiden. Und das hat mir natürlich schon sehr geholfen.
Also du bist praktisch mit Fußball aufgewachsen. Fußball war alltäglich in eurer Familie.
Ja klar, mein Vater war jetzt nie Profi, weil er nebenbei gearbeitet hat, hat bei der Admira gespielt, bei Austria, war ein richtig guter Spieler, Wacker Wien. Viele haben gesagt, dass er talentierter war wie ich, ein bisschen fauler. Kann ich mir nicht vorstellen, noch voller. Nein, aber es war halt eine andere Zeit, das ist ganz klar. Und ich bin von klein auf oft beim Training dabei gewesen, bin nicht in den Kindergarten gegangen, also war ja am Vormittag öfters bei den Trainingseinheiten dabei und bin in der Südstadt quasi aufgewachsen.
Bei der Admira?
Bei der Admira, ja.
Für die du eigentlich nie als Profi gespielt hast. Tut dir das leid?
Nein, das nicht. Ich meine, da tut mir genauso leid, dass ich nie für Real Madrid gespielt habe oder für AC Milan. Nein, aber wie gesagt, von klein auf bei der Admira hat man natürlich dann schon auch Verbundenheit, so wie zu allen anderen Vereinen, wo ich gespielt habe, da hat man dann schon ein besonderes Verhältnis.
War dein Vater dann auch Ratgeber für dich, als du schon die Trainerkarriere eingeschlagen hattest?
Ja, wir plaudern viel über Fußball, weil ich denke, dann bin ich auch 50. Oder meinst du vor 10 Jahren oder was? Dann am Anfang tut man halt ein bisschen drüber diskutieren, aber der Fußball verändert sich ja schon sehr. Und er hat natürlich schon ein sehr, sehr gutes Auge für einen individuellen Spieler, seine Stärken und so. Da sieht er schon noch extrem viel, auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist. Aber vom taktischen her und so, das hat sich in den letzten Jahrzehnten so verändert, da muss man schon auch immer wieder als Trainer am neuesten Standpunkt sein, und da muss man sich auch weiterentwickeln, das ist ganz logisch.
Du hattest nur einmal in deiner Karriere einen Manager, das war Scandafani, ansonsten hat das dein Vater für dich erledigt. Hat er seinen Job gut gemacht?
Ja, ich kann mich nicht beschweren. Also wie gesagt, ich wusste, dass mein Vater für mich alles zu 100% erledigt, weil die Vater-Sohn-Beziehung ist natürlich ganz was Besonderes. Es hat schon Situationen gegeben, einmal bei Bayern München, wo meine Eltern in München verhandelt haben in einem Hotel und da war meine Mutter auch dabei und dann ist es halt ums Geld gegangen und mein Vater war halt schon ziemlich direkt und hat halt anscheinend viel verlangt und meine Mutter und haben die Bayern-Verantwortlichen gesagt, der Hoeneß und der Rummenigge, also sie müssen kurz rausgehen, müssen sie das überlegen und dann hat meine Mutter gesagt, Toni, Anzeige, da, wenn du den Andi jetzt die Chance verhaut hast, weil du so viel Geld verlangt hast, dann hast du ein Riesenproblem mit mir. 2 Minuten später kommen die Bayern-Verantwortlichen rein und sagen, hey Herzog, alles ist okay, also der Vertrag passt so. Und dann habe halt ich gesagt, Papa, hättest mehr verlangen können, sonst hätten wir ein bisschen länger verhandeln können.
Wobei, ich könnte sagen, dann hättest du dir einiges erspart bei Bayern München.
Nein, erspart nicht, das war schon ein schweres Jahr, aber es war ein extrem lehrreiches Jahr. Es war auch ein schönes Jahr, auch wenn es für mich persönlich schon ziemlich hart war, das ist gar keine Frage. Aber es ist einfach so, du hast deine Träume als Kind und dann sieht man aber auch, dass selbst wenn man dann dort ist, wo man sich immer mal wünscht, siehst du aber auch, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Und da muss man sich auch durchsetzen können, durchbeißen können. Und da habe ich am Anfang ein bisschen zu viele Fehler gemacht, zu viel Respekt gehabt. Und das war dann eigentlich schon der Anfang vom Ende von mir bei den einen Jahr von Bayern München.
Reden wir gleich über die Geschichte mit Oliver Kahn, dann haben wir es hinter uns. Wie oft hast du dich schon erzählt?
Ja, schon sehr, sehr oft. Also selbst in Deutschland bei jedem Interview werde ich dann auch gefragt, schau, das war eine Situation, was mein Stellenwert in der Mannschaft auch gezeigt hat in dem Augenblick. Er ist ein extrem ehrgeiziger Tormann gewesen. Ich habe einen Fehler gemacht beim Spiel, aber trotzdem ist das eine Situation, die mir natürlich in meinem Standing in der Situation überhaupt nicht geholfen hat. Dann ist auch noch die Bayern-Verantwortlichen gekommen, haben ihm auch noch bestätigt.
Der Otto Rehhagel damals in der Kabine?
Richtig, in der Pause ist dann der Otto Rehhagel auch noch hergekommen und gesagt, Andreas, Sie sind ausgetauscht, also Sie können herausen bleiben oder herinnen bleiben in der Kabine. Und da weiß ich noch ganz genau, der Didi Hamann hat eine rote Karte gekriegt, wir waren einen Mann weniger und ich habe eigentlich 3-4 gute Aktionen gehabt, so nach vorn mit guten Pässe, Chancen kreiert und habe dann den einen Fehler gemacht hinten, wo der Giovanni Elber zum Glück verköpft hat von 3-4 Metern und dann ist eben der Rempler gekommen. Aber das war dann eine Situation in der Pause, wo ich zum Oli hingegangen bin und habe gesagt, pass auf, so geht das nicht. Einmal noch und es wird irgendwann einmal in Zukunft schäbern. Und dann sind halt alle gekommen, verantwortlichen Trainer, Hoeneß, Rummenigge, haben gesagt, ja, er hat schon recht gehabt, ich hätte schon lange einmal so eine aufs Maul gehört, so auf die Art. Und dann habe ich mir gedacht, wo bin ich denn da? Ich meine, dass du für 60.000, 70.000 Zuschauer so bloßgestellt wirst von einem Mitspieler, das geht normal gar nicht. Dann noch der Austausch dazu und ich habe die Dresse auch gehabt, noch die Stollenschuhe und habe mich hinter mir zum Didi Hamann ins Warmwasserbecken reingehauen, bin eine Minute untertaucht. Da habe ich gedacht, leck, ja, alle mal am. Und das war für mich klar, dass ich dann wieder weggehe. Und ehrlich gesagt, das war für mich auch ein bisschen dann eine Befreiung, Abgesehen davon, dass der Oli Kahn einer der wenigen gekommen ist, der gesagt hat, Andi, bleib, weil das erste Jahr ist für jeden Spieler, vor allem für einen Offensivspieler, in Bayern extrem schwer. Das ganze Umfeld, der Druck, die Medien und so. Habe ich gesagt, Oli, das ist nett, dass du das sagst, aber ich habe mich jetzt schon entschieden, ich möchte unbedingt wieder weg, weil ich glaube nicht, dass ich da mich noch einmal so von meiner Art Fußball zu spielen, dass ich die Lockerheit noch einmal finden werde.
Bist du in Wahrheit auch bei Bayern deshalb gescheitert, weil du irgendwie das Liebkind von Otto Rehhagel warst, der dich damals von Werder Bremen mitgenommen hat?
Ja, es war schon so, ich meine, ich werde nie irgendwas Schlechtes über den Otto sagen, das ist klar, wir haben ein ganz enges Verhältnis gehabt und es war halt oft so, wenn er in der Mannschaft was erzählt hat, dass er den nächsten Tag in allen Zeitungen gestanden ist und das hat er halt aus Bremen so nicht gekannt. Und durch das hat er natürlich mir am meisten vertraut von allen. Und wenn irgendwas war, wollte er immer mit mir sprechen. Aber das haben die anderen Spieler natürlich auch gesehen und haben sich gedacht, okay, jetzt spricht er wieder nur mit seinem Ziehsohn, unter Anführungszeichen. Und zum Schluss war es schon so schlimm, da haben wir ein Auswärtsspiel gehabt, irgendwo im Europapokal, ich glaube in Nottingham oder wo, und dann stehen wir am Flughafen und wir warten beim Gepäcksförderbahn. Und ich stehe allein dort und sehe schon, wie er kommt, wie er schaut, wo ich bin, weil er mir wieder was erzählen will nach dem Flug. Und dann ist er so um die Seite gekommen und ich bin ihm an der anderen Seite davor gerannt. Also wir sind zwei oder dreimal um das Förderband gelaufen, weil ich genau gewusst habe, er will mit mir sprechen, weil er halt auch seine Probleme gehabt hat. Aber ich kann nicht immer nur unter vier Augen mit ihm sprechen, weil das macht einen ganz schlechten Eindruck bei meinen Mitspielern dann. Also das war irgendwie auf der einen Seite, dass ich meinen Trainer so schätze und so ein super Verhältnis habe, aber auf der anderen Seite, dass dann innerhalb der Mannschaft natürlich auch nicht gerade einen Vorteil daraus hast, das war dann logisch.
Otto Rehhagel wurde dann ja während der Saison auch abgelöst. Franz Beckenbauer hat dann interimistisch übernommen. Hattest du unter ihm keine Perspektive, vielleicht doch bei Bayern bleiben zu können?
Na, das war dann schon so die Phase, wo ich gewusst habe, ich gehe einfach weg und da war dann Pfeif-mir-nix-Mentalität und da war ich eigentlich wieder ganz gut in Schuss, weil ich gewusst habe, okay, jetzt habe ich nichts mehr zum Verlieren, jetzt gebe ich Vollgas. Und dann war eine Situation, haben wir gespielt in Bremen und wir haben ja noch einen Meistertitel gespielt und dann ist der Beckenbauer zu mir hergekommen und hat gesagt, du Wiener, ich muss mit dir kurz ein bisschen was besprechen, aber ich mir gedacht, wenn die letzten Trainingseinheiten wieder besser waren, werde ich wahrscheinlich spielen. Ne?
Gegen deinen Ex-Club?
Gegen einen Ex-Club in Bremen, in meinem ehemaligen Stadion, wo ich mich extrem wohlgefühlt habe. Und dann spricht er mit mir und sagt, damals waren nur 16 Spiele erlaubt auf der, also auf zum Umziehen, hat gesagt, wir sind leider 17, du bist der 17. Und da ist natürlich für mich dann schon eine Welt zusammengebrochen und das hat mich noch einmal bestätigt, dass besser ist, so schnell wie möglich wegzukommen. Dann war aber eine Situation im Stadion, wo ich rausgekommen bin und dann haben mich auf einmal die Werder-Fans auspfiffen. Und ich dachte, na, da brauche ich jetzt auch nicht her, weil jetzt haben sie mich in München ein Jahr geschimpft, wenn ich gleich in Bremen auch wieder geschimpft wäre. Also das war kein super Start. Und drehe mich um und hinter mir geht der Hoeneß und der Beckenbauer. Ich habe mir gedacht, hat das jetzt mir gehalten oder war das vielleicht für die zwei? Ich habe mir gedacht, okay, ich habe ja Zeit, weil ich bin ja nicht umgezogen, habe ja mit dem Spiel jetzt nicht sonderlich viel zu tun gehabt und habe dann auf die Pause gewartet, habe alle reingehen lassen und bin dann ein, zwei Minuten später in die Kabine rein und bin genau von Werder-Sektor gekommen und da haben sie mir auf einmal zum Feiern angefangen und haben mir zugejubelt und ich bin in die Kabine reingekommen. Ich glaube, Werder hat 2-0 geführt und ich habe mich als Bayern-Spieler so gefreut, weil ich einfach wieder den Zuspruch gekriegt habe, der mir schon einmal richtig gut dann hat, da muss ich ehrlich sein.
War das für dich dann auch die Initialzündung, um zu sagen, ich möchte wieder zurück zu Werder?
Ja, das war schon, weil vorher hätte ich schon ein bisschen Skepsis gehabt, weil man dachte, okay, wenn das jetzt wieder losgeht, Werder hat den Rodolfo Cardoso verpflichtet gehabt anstelle von mir, weil ich bin ja zu den Bayern damals gewechselt, sehr, sehr guter Mittelfeldspieler, Nummer 10 Linksfuß und dann ist eben der Mario Basler auf die Idee gekommen, ja, der Herzog will wieder zurück, ich will zu den Bayern, lass uns einfach einen Tausch machen und dann ist es relativ schnell gegangen.
In diesem Jahr in München hast du aber Jürgen Klinsmann kennengelernt. Inwiefern war von Anfang an klar, dass ihr beide euch gut versteht?
Ja, er war ja in München, was weiß ich, einer der Superstars. Und wir haben jetzt gar nicht so viel miteinander zu tun gehabt. Ich denke, am Spielfeld haben wir schon ganz gut harmoniert. Mit meinen Stärken habe ich halt auch mit meinen Tore-Vorbereitungsmöglichkeiten, mit meinen Pässen, mit meinen Ideen, habe ich ihm schon das eine oder andere Tor aufgelegt und wir haben so ein relativ gutes Verhältnis gehabt, aber nicht jetzt so ein enges. Das ist eigentlich erst dann entstanden, wie er 2004 Berater war von Los Angeles Galaxy, also Berater vom General Manager von Doug Hamilton und mich dann geholt hat, eben so das mein letztes Jahr in der Karriere noch einmal in Amerika zu spielen. Ab dem Zeitpunkt waren wir natürlich schon sehr, sehr eng miteinander verbunden, haben uns noch mehr schätzen gelernt und dann sieht man ja, dass er mich wieder geholt hat als Trainer nach Amerika.
Der FC Bayern war ja in dem Jahr, in dem du dort warst, ein Star-Ensemble, der FC Hollywood. Da gab es viele Gröppchen in der Mannschaft. Stimmt das, dass es da die Matthäus-Kick gab, die Klinsmann-Kick gab?
Nein, ich glaube, das waren beide Superstars und Einzelgänger. Natürlich hat der eine oder andere sich mehr zu der Gruppe hingefühlt, zu der. Dann hat es noch gegeben die Gruppe mit Thomas Helmer, wo viele junge Spieler dabei waren. Und dann so die Gruppen mit Emil Kostadinov, Jean-Pierre Papin, Andi Herzog, die drei Ausländer, unter Anführungszeichen die drei Legionäre, die eigentlich nirgends dazugehört haben. Nicht? Und ich wollte jetzt auch nicht mich da irgendwo anschließen. Ich wollte einfach so sein, wie ich bin, dass ich mich mit jedem gut verstehe. Und das war eigentlich schon von Anfang an wahrscheinlich auch ein großer Fehler.
Die Gruppe Oliver Kahn gab es nicht?
Nein, der war einfach aufgrund seiner Leistung und aufgrund seiner Qualität von jedem hoch akzeptiert. Und als Torhüter bist du ja ein bisschen Einzelgänger. Nicht? Natürlich war er einer der Leader in der Mannschaft, weil er mit seinen hervorragenden Leistungen uns extrem viele Spiele gewonnen hat. Aber er war jetzt auch nicht so, dass er irgendwie da eine Gruppe rund um sich gehabt hätte, dass er da irgendwie ein Wortführer ist. Aufgrund seines Naturells, seines Ehrgeiz, war er da eigentlich ein ganz allein ein geborener Leader.
Wie knapp dran war es eigentlich damals in Stuttgart? Hättest du ihm möglicherweise auch eine anschieben können?
Nein, da war ich nicht knapp dran. Also in dem Augenblick war ich einfach am Anfang einmal nur froh, dass nach meinem Fehler, wo ich den Ball in der eigenen Hälfte verloren habe, mit der Flanke zum Giovanni Elber, der damals noch bei Stuttgart war, dass der von ein paar Meter verköpft hat. Und dann habe ich mich halt umgedreht, habe mir gedacht, pfuh, das hätte jetzt noch gefällt, ein Gegentor noch so ein Fehler von mir, und war froh, dass der halt vergeben hat. Und in dem Moment bin ich schon durchgerüttelt worden, habe heute noch ein paar Nackenwirbel heraus. Nein, aber im Endeffekt ist das dann irgendwann einmal wieder vergessen, gar keine Frage. Aber auf den Sinn, also das hätte ich nie einen Sinn gehabt, dass ich da jetzt am Spielfeld mit einem Kollegen zum Kämpfen oder zum Raufen anfange. Das geht ja nicht, weil wir haben schon auch rote Karten gehabt, wenn sie dann noch zwei Schlägern kriegen, die zwei noch die rote Karten, und zu acht, das hätte natürlich einen super Eindruck hinterlassen.
Nervt es dich, ärgert es dich, kränkt es dich vielleicht auch ein wenig, dass du auch 24 Jahre später immer noch darauf angesprochen wirst?
Jetzt nicht mehr. Am Anfang habe ich mich schon ein bisschen geärgert, weil in meiner Situation war das einfach nur so, ein Spieler, ein Nummer 10, ein Spielmacher, der braucht viel Selbstvertrauen, braucht Akzeptanz von den Mitspielern, dass er halt viel Bälle bekommt, weißt? Und das waren halt für mich Zeichen, wo ich gewusst habe, okay, ich habe die Akzeptanz in der Mannschaft gar nicht, weil es sind ja anderen Spielern auch Fehler passiert, aber dass gerade ich dort durchbattelt wird, hat natürlich mein Standing innerhalb der Mannschaft nicht gerade verbessert. Und dann war für mich aber auch klar, ja, es war ein Traum für mich, dass ich bei einem Top-Club einmal vielleicht spielen kann in der Welt, was ja Bayern zweifellos ist, aber dann habe ich mir gedacht, okay, alles ist jetzt auch nicht so super, und wenn es nicht sein soll, dann bevor ich irgendwo da im Deppert wäre oder irgendwas mache, was nicht zu mir passt, dann gehe ich lieber wieder.
Du bist in diesem Jahr auch UEFA-Cup-Sieger geworden mit dem FC Bayern. Fühlst du dich als Europacup-Sieger, obwohl du dann im Finale nicht zum Einsatz gekommen bist?
Also ich habe sicher öfters gespielt, aber aufgrund dessen, dass man im Finale habe ich nicht gespielt, im Semifinale gegen Barcelona beim Heimspiel habe ich noch gespielt. Es war dann gerade so der Übergang Otto Rehhagel mit Franz Beckenbauer. Davor habe ich gespielt gegen Benfica Lissabon, habe beim Auswärtsspiel ein Tor geschossen. Da beim Heimspiel, glaube ich, haben wir 3-1 gewonnen, beim Auswärtsspiel haben wir 4-1 gewonnen. Und ich habe dann auch eins von den vier Toren geschossen, eine Flanke von rechts, ein schönes Volley-Tor. Die anderen Tore hat alle der Jürgen Klinsmann geschossen, und dann kommt ein Reporter zu mir aus München und sagt, ob ich mich nicht geniere oder ob ich mich nicht ärgere. Sage ich, warum soll ich mich ärgern? Soll ich mich über ein Tor ärgern? Sagt er, ja, aber weil ich ein Tor geschossen habe, hat nicht der Jürgen Klinsmann alle Tore gegen Benfica geschossen. Und da habe ich mir dann auch gedacht, na, sind die noch alle ganz, sind die deppert da in München jetzt oder in Bayern? Jetzt freue ich mich, dass ich einmal ein Tor schieße, ein persönliches Erfolgserlebnis, und dann muss ich mich noch entschuldigen. Also wenn ich schlecht spiele, habe ich mich schon entschuldigen müssen. Dann habe ich einmal ein Erfolgserlebnis, hat einem auch nicht gepasst. Also da sieht man schon, dass in den Jahren so nicht alles unbedingt für mich gelaufen ist, und das war dann für mich auch klar, dass gegen das will ich nicht alles ankämpfen. Da habe ich auch irgendwo eine Chancenlosigkeit gesehen, und das habe ich dann, kann man sagen, eine Schwäche oder auch nicht, aber ich habe mir gedacht, okay, dann gehe ich einfach wieder, und im nächsten Jahr habe ich dann gleich wieder richtig gut gespielt bei Werder.
Bevor wir noch über deine Zeit bei Werder Bremen reden, gehen wir noch einmal zurück an den Beginn deiner Karriere. Du hast dein erstes Länderspiel im Jahr 1988 bestritten, 2-2 in Griechenland, unter Josef Hickersberger, damals als Vienna-Spieler, und er hat dich damals einberufen, obwohl du nur ein paar Bundesligaspiele absolviert hast bis zu diesem Zeitpunkt.
Ja, also bei Rapid, glaube ich, 2 oder 3 von Beginn an, dann bin ich zu Vienna gewechselt, habe dann 3 oder 4 von Beginn an gespielt, habe 3-mal ein entscheidendes Tor geschossen. Dann hat er mich gleich einberufen, weil er mich auch gekannt hat von der U21, vorher war er mein Teamchef in der U21, hat mir einfach blind vertraut. Das haben nicht viele in Österreich gemacht, weil ich glaube, er hat mir dann Jahrzehnte später erzählt, dass er in Beppo Maurer, den damaligen Präsidenten, einen vier Seiten langen Brief schreiben hat müssen, warum er mich schon einberufen hat. Und im Endeffekt sagt er, so wie ich heute, also falsch ist er nicht gelegen, weil 103 Länderspiele, so blind kann er nicht gewesen sein.
Josef Wickersberger hat dich immer wieder begleitet in deiner Karriere als Teamchef. Natürlich, er war dann auch dein Chef, du sein Co-Trainer bei der Nationalmannschaft. Was zeichnet ihn aus als Trainer, als Mensch?
Ich denke, dass er bei der WM 1990 und in der Qualifikation davor schon ein anderer Trainer war und ein bisschen härter auch gegen die meisten Spieler, wie in seiner zweiten Karriere, kann man nicht sagen, in seiner zweiten Ära als Nationaltrainer, wo er dann schon ein paar Jahre davor in Arabien gearbeitet und gelebt hat. Also da war er dann schon ein bisschen relaxter, hat natürlich den Sinn und wie man die Mannschaft zusammenstellen muss, wie man die Spieler richtig anspricht und wie man es motiviert und wie man einer in gewissen Situationen helfen kann, dass der Spieler alles für die gibt. Das hat er dann schon sehr, sehr gut können. Ist auch mit Rapid Meister geworden. Also er hat sich als Trainer schon ein bisschen verändert, aber das ist auch sicher aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen im Ausland gewesen. Und das ist ja nicht unbedingt ein Nachteil, wenn es das eine oder andere im zunehmenden Alter ein bisschen relaxter sitzt, aber trotzdem auf die wesentlichen Dinge extrem fokussiert bist.
Dein Trainer bei der Vienna war damals Ernst Dokkopil. Du warst ein halbes Jahr bei diesem Club. Trotzdem, welchen Stellenwert hat diese Zeit bei der Vienna für deine gesamte Karriere?
Ganz einen hohen. Ich glaube, wenn ich nicht das halbe Jahr bei der Vienna gespielt hätte, würde ich heute noch bei Rapid auf der Bank sitzen. Mit 51 Jahren hätte wahrscheinlich immer wieder 15 Minuten gespielt. Du darfst eins nicht vergessen, Rapid war damals zweifacher Meister und hat eine super Mannschaft gehabt. Super ältere Spieler halt mit viel Erfahrung und als Junger war es da extrem schwer, einfach von Beginn an spielen zu können. Und dann kommt die Stadthallentrainerin, auf einmal kommt der Ernst Dokkopil zu mir, der mich schon von klein auf gekannt hat, eben auch durch die Südstadt früher bei Admira. Kommt zu mir und sagt, Andi, willst du nicht zu uns kommen? Ich würde unbedingt holen. Sage ich, ja, ich tät schon gern. Habe dann auch mit meinem Vater gesprochen. Mein Vater war fast ein bisschen dagegen und über war gesagt, nein, nach dem Gespräch mit Dokkopil habe ich so ein gutes Gefühl, ich möchte dort unbedingt hingehen. Und dann hast du das erste Spiel und hast eine Besprechung, wo du früher bei Rapid eigentlich immer nur einmal spielen dürfen, dann wieder drei Spiele nicht, dann einmal 10 Minuten und so. Das ist ja nicht gerade unbedingt wo ein Vertrauen von einem Trainer, was auch logisch ist. Und dann kommt meine erste Besprechung bei Vienna und ich mir schon gedacht, jetzt bin ich gespannt, was der Dokkopil von mir erwartet für das Spiel da. Und auf einmal sagt er, was soll ich dir für sagen? Mir hat das ewig Spaß gemacht, dass, wie wenn ich die sich Fußball spiele. Und ich spiele genauso, wie du immer spielst. Nimm dir die Bälle, Trippe, überspiel die Gegner, schieß Goal und so. Und das war für mich einfach eine Art Befreiung, weil das war der Erfolgsdruck oder den Druck, über ein Limit zu spielen bei Rapid, dass vielleicht gegen die guten, erfahrenen Spieler mal eine Möglichkeit hast auf einen Stammplatz oder eben in einer jungen Mannschaft, so wie Vienna, viel weniger zu Druck haben, aber befreiter dann einfach Topleistungen zu bringen, war natürlich in meiner Phase damals schon extrem wichtig. Und da war der Ernst Dokkopil für mich der Trainer, den ich mir sicher nicht besser vorstellen hätte können.
War das dann auch dein Karriereboost, weil du eben zu Rapid dann als Shootingstar zurückgekehrt bist, als Neo-Teamspieler?
Absolut, ich bin dann zurückgekommen als Nationalspieler, als eines der größten Talente in Österreich und das dann schon als ein eigener Stellenwert. Von der eigenen Nachwuchs, was weiß ich, Junioren, U21, hast du als ein Stallgeruch, da hast du noch nicht so den Respekt, wenn du dann aber weg bist und zeigst einmal richtig auf, hast natürlich schon ganz andere Akzeptanz und dann habe ich einen anderen Stellenwert gehabt im Verein, in der Mannschaft, weil der Verein ja damals finanziell auch nicht so gut gebettet war und da haben schon gewusst, okay, da haben wir jetzt einen Jungen, wenn der weiter sich so entwickelt, können wir wahrscheinlich einmal ein bisschen Geld verdienen, was mit den Alten davor nicht mehr so verdient hätten. Ne?
Ja, die Alten waren damals eben weg aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten des SK Rapid. Viele junge Spieler haben in dieser Mannschaft gespielt. Peter Schöttl zum Beispiel und so weiter und so fort. Heimo Pfeifenberger, wie sie alle heißen. Es gab auch einen damals noch jungen Trainer, Hans Krankl. Wie war denn so?
Na, für uns, also wir waren ja lauter junge Spieler, Herr Rotzburg quasi, und da haben wir uns nichts Besseres vorstellen können, wie ein Idol von uns in Hans Krankl als Trainer zu haben. Und es war schon richtig brutal. Also die Trainingseinheiten hat man gesehen, wenn ein Spieler, glaube ich, es gibt jetzt so das Sprichwort, wenn ein Spieler ein bisschen fauler war beim Training und nicht so gerne rennen hat wollen hat man das als Trainer dann umgedreht. Also der Trainer Hans Krankl, der hat uns rennen lassen, das war der Wahnsinn. Er ist mit dem Porsche im Berg raufgefahren, hat gesagt, in 20 Minuten ist er jeder oben. Wir sind raufgehechelt, sind oben angekommen, hat gesagt, so kurze Pause, jetzt rennt es wieder runter. Er ist mit dem Auto wieder runtergefahren, unten wieder rauf. Also der hat uns schon richtig brutal hergenommen. Aber ich glaube, in dieser Phase, wenn der gesagt hätte, wir sollen vom Flugzeug ohne Fallschirm springen, wir haben den Krankl so vergöttert, hätten es ein paar Spieler von uns auch gemacht, weil wir ihm einfach blind gefolgt sind durch die ganze Euphorie, die da entstanden ist.
War das vor allem in den Europacup-Spielen zu sehen?
Hat man schon gesehen. Also in der Meisterschaft war es teilweise so, dass wir auch richtig gute Spiele gespielt haben, aber da hat uns einfach die Konstanz gefehlt. Das ist klar, wenn du sehr, sehr viele junge Spieler hast und damals war die Austria extrem stark, FC Tirol extrem stark, da haben wir auf Dauer nicht mithalten können, aber in den Europacup-Spielen sind wir oft über uns hinausgewachsen. Wenn man bedenkt, die zwei Spiele gegen Inter Mailand, also das waren sicher absolute Highlights von jedem Spieler von uns in der Karriere, die da am Platz gestanden sind. Also das war schon absoluter Wahnsinn und das war schon auch die Art und Weise, wie uns der Trainer Hans Krankl da einfach gepusht hat.
Das war im Jahr 1990 dann? Gegen Inter Mailand, nach Verlängerung ausgeschieden, in Verona damals, weil das San Siro-Stadion für die WM 1990 eben umgebaut wurde. Das Heimspiel 2:1 gewonnen, dann 1:3 nach Verlängerung auswärts verloren.
Torschütze Jürgen Klinsmann zu 3:1.
Genau.
Das habe ich ihm oft bitter vorgehalten.
Danach soll sich etwas zugetragen haben in der Kabine. Du sollst einen kurzen Besuch in der Inter-Mailand-Kabine gehabt haben. Stimmt die Geschichte, dass du sofort ein Angebot erhalten hast von Inter?
Ja, jetzt kann ich es erzählen. Damals habe ich mir es nicht erzählen traut, weil es war so, dass wir halt enttäuscht waren, weil der englische Schiedsrichter sicher von den Italienern angestochen war. Das war damals gang und gäbe. Das ist jetzt durch wahr endlich weg, dass die Schiedsrichter nicht irgendwelche Entscheidungen treffen können, immer zugunsten des größeren Vereines oder der halt mehr Geld hat. Und wir haben zwei rote Karten gekriegt. Der Petzl Robert ist ausgeschlossen worden. Dann in der Verlängerung gleich der Heimo Pfeifenberger, der statt Robert Petzl als Manndecker dann hinten gespielt hat. Und wie wir das 2:1 geschossen haben, kurz vor Ende des Spiels, ist den Schiedsrichter auf einmal schlecht geworden, weil der hat sich gedacht, was ist denn jetzt los? Er hat geglaubt, das ist alles okay, Inter Mailand gewinnt 2:0, sind weiter. Auf einmal geht es in die Verlängerung, dann hat er nur darauf gewartet, dass er gleich wieder rote Karten austeilen kann für uns, dass er halt da ein bisschen mit einen Einfluss nehmen kann. Und wir waren halt alle enttäuscht, weil wir uns schon ein bisschen betrogen gefühlt haben und wir sind alle in die Kabine gekommen und haben geweint aufgrund der Enttäuschung. Ich habe dann raus müssen zum ORF-Interview und habe halt auch über den Schiedsrichter geschimpft und unsere Leistung irgendwo schon hervorkommen. Und wie dann wieder runtergehe ins Stadion, auf einmal möchte ich zu uns vorgehen, den Gang in die Rapid-Kabine und auf einmal ziehen sie mich in einen Raum rein, war das die Inter-Kabine und auf einmal sagt, weiß bis heute nicht mehr, wer das war. Irgendein Sportdirektor oder was von Inter Mailand, Mr. Herzog, we would like to see you soon in Italy. Und ich habe gesagt, naja, und wie und hin und her, na, sie wollen mich verpflichten. Und das hat der Dr. Fani auch gesehen, damals Rapid-Präsident, mein Manager, ist reinkommen in den Raum, hat gesagt, Andi, geh die duschen, übernehme das für dich, ich kläre das für dich. Na, ich bin in die Kabine reinkommen. Die anderen haben alle noch geweint wegen der Enttäuschung und ich war der Einzige, der sich gefreut hat.
Hast du schon im Intertrikot gesehen?
Ich habe schon im Intertrikot gesehen. Am Anfang, 10 Minuten vorher, habe ich noch bitterlich geweint, wie ein kleiner Schulbub, der einen Fünfer gekriegt hat oder was, oder wie wenn der vom Christbaum, wenn es nicht dein Wunschgeschenk gekriegt hat. Und auf einmal war ich kurz vor dem Transfer zu Inter Mailand und ich glaube, die Spieler werden sich auch gedacht haben, was ist mit denen jetzt los, warum grinst er schon wieder so? Und das war mir sogar ein bisschen unangenehm, aber es hat mich schon sehr stolz gemacht.
Gut, hat dann nicht funktioniert. Die drei Interlegionäre waren damals die Andi Breme, Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann.
Richtig, also ja, und man wollte mich kaufen und weiterverleihen, glaube ich, zu Bologna oder irgendwo hin. Und da habe ich dann auch in Absprache mit Dr. Fahne gesagt, nein, es war alles gut und schön, aber es wird sich was anderes ergeben.
Andi, gehen wir noch ein Jahr zurück in die Europacup-Saison 89-90. Beim Freundschaftsspiel erzählen noch immer wieder Weggefährten, ehemalige Mitspieler, Anekdoten oder stellen Fragen. Heute ist das in deinem Fall Peter Schöttl, dein ehemaliger Mitspieler bei Rapid.
Lieber Andi, ich darf dir eine Frage stellen und tue das hiermit. Es geht um die Europacup-Saison 89-90. Unser Trainer war damals Hans Krankl und wir haben unter anderem zwei richtige Europacup-Schlachten gegen den FC Aberdeen hinter uns gebracht und beim Hinspiel im Hexenkessel in Schottland hast du dich mit der schottischen Legende Alex McLeish angelegt. Alex McLeish, seines Zeichens beinharter Innenverteidiger, richtig harter Spieler und du warst ja immer ein technisch sehr versierter Spieler, der topspielerische Qualitäten hatte, nur als dieser begnadete Zweikämpfer und harter Spieler warst du nie bekannt. Es hat uns deswegen alle überrascht, wie du dich ins verbale Duell mit Alex McLeish geworfen hast. Meine konkrete Frage ist jetzt, was hast du ihm gegen Ende dieses Spiels gesagt? Ich habe es leider vergessen. Bitte hilf mir auf die Sprünge. Danke.
So eine hat das tatsächlich vergessen?
Ich glaube nicht, er weiß ganz genau. Es war bitter, ich war damals noch jung und wollte natürlich auch mal ein bisschen über mich hinauswachsen. Und das war kurz vor Schluss, wir waren 2-1 hinten, und es war Eckball für Aberdeen. Und dann kommt der Ball aufs Tor und ich stehe irgendwie im Tor drinnen auf der Linie und der Ball geht mir gegen die Brust und ich will ihn wegschießen und der Alex McLeish kommt und tritt mich mitsamt dem Ball über die Linie. Ich liege hinten im Netz, der Schiedsrichter gibt zum Glück Foul für uns wegen hohen gestreckten Beins. Und der kommt zu mir, der McLeish, und schimpft mich so und ich hänge im Netz und hupfe auf und sage, und wir streiten auf Englisch. Und ich halt in meinem letzten Mut sagt, shut up, in 2 weeks I will in Vienna. Und habe ich mir gedacht, boom, jetzt bin ich aber wieder Hund, jetzt habe ich mir einmal was traut. Und dann 2 Wochen später haben wir gespielt in Wien und ich habe ihm das erste Mal überspielt. Und er hat mir von hinten eine gegeben und ich bin auf die Schulter geflogen, habe mir die Schulter leicht luxiert und habe sofort austauscht werden müssen. Und da hat er gesagt, was ist jetzt mit dir, du kleiner Trottel, so auf die Art, schimpf mich nicht, weil jetzt hast du die Rechnung präsentiert gekriegt. Und ich bin gelegen am Spielfeld und habe mir gedacht, ja, mit einem Profi, mit einem richtigen Alter eingesessen, dann brauchst du eigentlich nicht messen, da hast du noch keine Chance. Und das Lustige ist, der Alex McLeish war jetzt der schottische Nationaltrainer in den Nations League Spielen. Ich war ein israelischer Nationaltrainer, da haben wir wieder miteinander Kontakt gehabt. Und er hat sich auf das alles noch erinnern können und hat zu mir gesagt, dass ich damals in Schottland als weißer Pele gegolten habe. Sag ich, na, das verwechselst du mich nicht, warum soll ich der weiße Pele gewesen sein? Sagt er, nein, in Schottland haben wir von dir immer der weiße Pele gesagt.
Gut, aber Peter Schöttl hat mir erzählt, du warst etwas unrund in den Tagen vor dem Rückspiel. Also du hast schon gewusst, was dich da erwarten könnte.
Ich habe mir gedacht, hoffentlich wird er krank oder irgendwas, dass er nicht spielt. Und dann während dem Spiel denkst du halt nicht drauf. Dann habe ich halt meine Spielweise gehabt, habe mir die Bälle genommen, habe Tempo-Dribblings wieder probiert. Und dann hat er mir von hinten eben so mit einem Sliding-Tackling die Füße weggezogen und ich bin voll auf die Schulter geflogen. Es waren die Wochen danach, also die nächsten 2 Nächte waren ein Horror. Schulterverletzung, wer das gehabt hat, weiß, es ist mir die schlimmste, schmerzhafteste. Und danach habe ich wochenlang mit Schmerzspritzen in der Schulter gespielt und das hat auch nicht sehr gut getan.
Gut, ihr habt das Rückspiel gewonnen, 1-0, seid aufgestiegen, habt dann noch Brügge ausgeschaltet und dann kam es im Achtelfinale zum Duell mit dem FC Lüttich. 1-0 Heimsieg und dann 1-3 Auswärtsniederlage und dann gab es in der Nachspielzeit diesen legendären Elfmeter, den Jan-Age Fjørtoft vergeben hat im Nebel von Lüttich. Stimmt es, dass du diesen Elfmeter eigentlich schießen wolltest?
Na klar, ich meine, ich war schon ein Spieler, der gerade in solchen Spielen die Verantwortung übernehmen und habe auch das Selbstvertrauen gehabt, dass ich da sage, jetzt nehme ich den Ball und haue ihm eine. Und es war so ein Nebelspiel und auf einmal höre ich von draußen, wie der Trainer schreit, der Hans Rankl, lass den Fjørtoft schießen, weil der hat das Tor geschossen zum 2-1 oder was weiß ich was und hat schon ein Erfolgserlebnis gehabt. Und ich habe gesagt, nein, aber normal schieße ich immer ich. Es war so im Nebel, man hat es ja nicht einmal gesehen. Nein, lass den Fjørtoft schießen. Dann ist der Fjørtoft angelaufen und hat leider verschossen, fast mit dem Schlusspfiff. Das 3-2 hätte uns in die nächste Runde gebracht, ins Viertelfinale, glaube ich, gegen Werder Bremen. Da waren wir natürlich auch alle enttäuscht, aber noch enttäuschter sind wir, dass der Jan-Age uns bis jetzt nicht die Siegesprämie ausgezahlt hat, der uns damals eigentlich ein bisschen verbockt hat. Jedes Mal, wenn er kommt, immer nach Wien, häkeln wir, das ist das Erste, was wir sagen, was ist, hast du jetzt das Geld mit, weil du hast uns ja damals die hohe Siegesprämie alles verhaut. Ne? Aber so ist es im Leben.
Hans Krankl behauptet übrigens, dass Didi Constantini der gewesen sein soll. Also sein damaliger Co-Trainer, der gerufen hat.
Ja, ich meine, ich habe mich schon über den Ball gehabt und habe halt auch diskutiert, nein, ich will schießen und hin und her. Ich weiß jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, wer geschrien hat. Ich weiß nur, dass Kassen hat, lass den Jan schießen, weil der hat schon oft Erfolgserlebnis gehabt.
Wie bilanzierst du im Nachhinein deine erste Zeit bei Rapid? Es gab keinen Titel. Ja. 2 Cup-Finale wurden verloren gegen Stockerau und dann gegen die Austria.
Ja, wir hätten zweimal die Möglichkeit gehabt, 2 Pokalsiege zu holen. Das erste war gegen die Austria, da haben wir in der Verlängerung verloren, da haben wir 1-0 geführt, dann hat der Zlatko Granča einen Elfmeter verschossen, das nächste wieder. Also es sind schon so entscheidende Momente, wo du einmal einen Titel gewinnen kannst oder nicht. Und da weiß ich noch ganz genau, dann war 94. Minute, Wir stehen in der Mauer, Freistoß für die Austria. Der Ralf Hasenhüttl, jetzt Trainer bei Southampton, steht vor mir in der Mauer, macht so ein bisschen einen Hampelmann und ich zwicke ihm von hinten in den Hintern und sage, Hasi, führ den nicht so deppert auf, ihr habt verloren, wir sind Cupsieger. Und der Andi Ogris lässt den Ball am linken Fuß am Schwächeren aufrollen und fetzt ihm rein. 1-1, Verlängerung. Dann steht es 3-1 für die Austria und wir tun halt und ich mit dem Hasenhüttl wieder eine Diskussion gehabt und der Hase schaut mir an und sagt, Herzl, tu nicht so deppert, das habt ihr verloren, wir sind Cupsieger. Und da bin ich dann natürlich auch beschimpft und beleidigt. Und das nächste Jahr drauf war eigentlich eine Blamage gegen einen Zweitligisten, gegen Stockerau. Da haben wir gut ins Spiel gefunden, haben eins nicht geführt und dann noch 2-1 verloren. Das war eigentlich ein Titel, den wir uns unbedingt holen hätten müssen. In der Meisterschaft war die Austria und der FC Tirol damals sehr, sehr stark.
Und das bleibt dann auch irgendwie, oder? Von der Trainer-Ära von Hans Krankl bei der
Blut. Klar, es sind oft kleine Nuancen, aber es ist halt so, in den entscheidenden Spielen, hast du als Trainer auch oft nicht dem. Was kann jetzt ein Trainer dafür, wenn wir die entscheidenden Elfmeter verschießen? Es ist einfach so. Du tust die Mannschaft einstellen und hoffst am bestmöglichen Erfolg und dann hast du eben so Höhepunkte wie ein Cupfinale, wo du eigentlich eine Saison mit einem Titel super beenden kannst, dann verlierst zweimal das Finale und im Nachhinein schaut es dann auch eher negativ aus als positiv, was auch ganz logisch ist.
In diese Zeit fällt natürlich auch die Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Du hast alle drei Spiele gemacht für Österreich. Wie sehr hat dich dieses Turnier damals auch härter gemacht, international erfahrener gemacht?
Es war für mich bis dahin bis jetzt wahrscheinlich eines der tollsten Erlebnisse, das erste Spiel gegen Italien in Rom vor 80.000, waren jetzt nicht 80.000 Italiener im Stadion, waren einige, viele Österreicher auch dort, aber la der Rosen, eben mein Leben nie wieder auf so einen schönen Platz gespielt wie damals in Rom Olympiastadion. Dann haben wir leider 1-0 verloren, sind dann ausgeschieden in der Vorrunde wieder, aber das Erlebnis als junger Spieler war damals 21 Jahre, war schon ein Wahnsinn. Das war fast für mich noch ein bisschen zu früh, weil ich doch ein Spieler war, der sich sehr viel Gedanken gemacht hat, wenn ich gut war oder wenn ich schlecht war, wenn man da ein bisschen zu sehr unter Druck setzt. Und dann eben die WM 1998, wo ich 29 Jahre alt war, wenn man dachte, so, jetzt bin ich in meinem besten Fußballalter, jetzt bin ich nicht mehr so nervös oder traue mir viel mehr zu, habe viel mehr Erfahrungen. Das ist dann auch in die Hosen gegangen und darum war das für mich eigentlich die größte Enttäuschung in meiner Karriere.
Ist diese WM 98 wegen deiner Zehe in die Hose gegangen?
Ich denke, ja, nicht nur die Zehe, sondern beim letzten Spiel, Meisterschaftsspiel in Stuttgart, habe ich den Ball so geklärt und der Akpo Bori ist mir mit dem Stollen genau am Riss. Jetzt habe ich rechts die Zehen hingehabt, links in Riss, der Absplitterung, Knochenabsplitterung. Habe tagelang nur Schmerzmittel genommen, wollte mich halt für die WM da fit halten und da bereit sein. Aber ich habe leider nicht die Form gehabt wie noch Monate davor.
Du hast bei zwei Länderspielen mitgewirkt, die verloren gegangen sind, die historisch waren für
nicht
Österreich.
Das nicht mehr.
Ich spiele auf zwei Niederlagen an. Jeweils haben diese Niederlagen auch den Kopf des Teamchefs gekostet. Josef Hickersberger, Färöerinseln, ja. Nach der WM 1990, 0-1 in Landskrona und dann eben März 99 dieses 0-9 in Valencia gegen Spanien. Am Tag danach war dann die Teamchef-Ära von Herbert Prohaska beendet. Wie blickst du jetzt mit deiner Erfahrung auch als Teamchef auf diese beiden Ereignisse zurück?
Ja, die erste Niederlage gegen die Färöer war natürlich eine Riesenblamage. Und wir sind geflogen nach Dänemark, nach Landskrona, oder war das Schweden?
Schweden.
War Schweden, Landskrona. Und war einfach die Stimmung vor dem Spiel, so sind wir gut, gewinnen wir 10-0, spielen wir schlecht, gewinnen wir halt 3-4-0. Und wir haben erste Halbzeit extrem viele Möglichkeiten gehabt und haben die alle zu einfach vergeben. Und dann zweite Halbzeit 0-0, dann wirst du schon ein bisschen unruhiger, weil du denkst, na, es ist schon besser, wenn du mit ein, zwei Toren führst, weil dann kannst du ja lockerer weiterspielen. Und dann kommt auf einmal irgendwann 60., 65. Minute der Konter, der schießt vom 16er 1-0, die haben einmal aufs Tor geschossen, gewinnen das Spiel 1-0. Und ich weiß noch ganz genau, dass die Täuschung natürlich dann, es war nicht eine Täuschung, das ist ja Blamage, die Ärgste, die es damals gegeben hat. Und dann war ich und der Peter Backold und ich waren bei der Dopingkontrolle. Und der Peter, wie es halt so oft noch ein Spiel ist, kannst nicht so schnell die Probe abgeben und wollte wieder gehen. Und der von der UEFA hat sich vor ihm hingestellt und hat gesagt, nein, du darfst den Raum erst verlassen, wenn du die Dopingprobe abgeben hast. Und der Peter hat ihm auch geschaut und hat gesagt, sag einmal, bist du deppert? Glaubst du, dass ich getoppt war? Wir haben gerade gegen die Färöerinseln verloren. Und da soll mir noch getoppt sein, putzt die sonst. Also es war Wahnsinn. Und abgesehen davon, dass wir das Spiel natürlich verloren haben und dass es eine Blamage war, hat das sicher, weil wir waren eine junge Mannschaft damals, durch die WM 1990, sehr talentierte Mannschaft, schon gewisse Erfahrung gehabt, aber mit den einen Spiel haben wir uns alles zerstört. Der Teamchef Josef Hickersberger hat dann aufgehört und dann hat es sicher 2-3 Jahre gedauert, bis wir wieder eine Mannschaft gefunden haben, die richtig wettbewerbsfähig war, wo man sagen kann, wir spielen auf einem hohen Niveau, weil einfach viel zu viel getestet worden ist. Also es sind immer wieder neue Spieler gekommen, 3 einmal von der Mannschaft, 4 von der. Und die Mannschaft, die der Josef Hickersberger 1-2 Jahre erfolgreicher aufgebaut hat, die hat sich durch die Niederlage gegen die Färöer Inseln dann einfach zersplittert, das ist ganz klar. Und das hat uns schon sehr, sehr zurückgeworfen.
Alfred Riedl wurde dann Teamchef und dann ist der große Ernst Happel gekommen. Ja. Welche Erinnerungen hast du an ihn?
Ja, er war zu der Zeit leider schon sehr krank. Aber man hat in jeder Trainingseinheit und in jeder Besprechung gemerkt, dass er natürlich schon einen Fußball-Sachverstand hat, dass er auch irgendwie schon vor Jahrzehnten Ideen gehabt hat, die vielleicht jedem jetzigen Fußball seit 5 oder 10 Jahren modern sind. Aber wie gesagt, wir haben leider nicht den Erfolg gehabt, den sich er wahrscheinlich auch gewünscht hat. Er hat schon eine gewisse Härte gehabt, aber für mich als junger Spieler waren schon auch Situationen dabei, wo ich mir schwer da habe, weil da waren 1 oder 2 Situationen, wo er dann zu mir gekommen ist und gesagt hat, na, was ist Zauberer, soll der helfen? Und ich wollte sagen, ja, Trainer, ich brauche jetzt Hilfe für dich. Und dann hat er gesagt, nein, wirst du doch nicht glauben, du musst dich selber durchsetzen, dann musst du selber durchbeißen, sonst wirst du nichts. Und dann da war natürlich auch ein Lernprozess, aber er hat genau gesehen, während 1-2 Spielen, wo ich mit einem oder anderen Mitspieler ein bisschen Probleme gehabt habe, und dann hat es eine Diskussion gegeben, dann hat er mich austauscht, war ich stinksauer, weil ich austauscht worden beim nächsten Ländermatch, habe ich mir gedacht, okay, jetzt bin ich wahrscheinlich gar nicht mehr dabei, weil nach dem Spiel auch was gemacht hat, was ja Happel sicher nicht gefallen lässt. Und dann ist er gekommen beim nächsten Länderspiel und gesagt, Servus Zauberer, wie geht's? Sag ich, ja, gut, Trainer, danke. Sagt er, na, was war beim letzten Spiel? Sag ich, nein, ich will jetzt nicht drüber reden, alles okay. Und da hat er ihm gesagt, na, soll ich dir helfen? Und ich wollte sagen, ja, bitte. Und er hat gesagt, nein, sicher nicht, hilft er selber. Und das Gleiche hat Jahrzehnte davor der Franz Hasel gehabt bei Feyenoord Rotterdam. Habe ich auch, war damals Co-Trainer bei uns bei Rapid, hat man auch, natürlich jetzt im Lustigen erzählt man sich dann die Geschichten, aber in diesen Situationen ist es halt dann schon ein bisschen schwieriger, nicht? Wenn am Spielfeld was passiert mit Mitspielern, so, wo du merkst, das ist jetzt keine einfache Situation, bist in Unterzahl oder was, oder ein bisschen Alarm gestellt, dass dann der Trainer ein bisschen hilft, aber er hat alles gesehen und hat auch das eine oder andere dann akzeptiert, aber durchbeißen hast du selber müssen und das ist schon ganz wichtig.
Trotz allem war ja klar damals, dass er schwer krank ist. Wie seid ihr mit dieser Situation umgegangen?
Ja, es war schon eine schwierige Zeit, natürlich für ihn auch, aber für uns war es schon so, naja, wir haben immer gehofft bei jedem Training, wenn Abfahrt war, ich meine, also teilweise, wenn es am Kassen hat, um 4 ist Abfahrt zum Training, ist der Bus schon 2 Minuten vor 4 losgefahren, dass ja keiner zu spät kommt, weil das hat er gehasst. Aber wir haben halt auch immer gehofft, dass er wieder von seinem Zimmer runterkommt, dass alles normal ist, dass wir normal zum Training fahren können. Aber wie gesagt, er hat schon seine Regeln gehabt. Wir haben Frühstück um 7 in der Früh gehabt. Toni Polster hat damals in Spanien gespielt, war natürlich gewohnt, erst um 22 Uhr zu spielen, vielleicht um 1:30, 2 in der Nacht essen gehen, um 3, 4 gehst schlafen, schlafst bis mittags und am Nachmittag hast du ein Training. Und der Toni ist jeden Tag in der Früh zum Training gekommen mit verschwollenen Augen und ganz, Trainer, also zum Frühstück, um 7 in der Früh, Trainer, 7 in der Früh Frühstück. Wir hatten da schon Hunger mitten in der Nacht, das gibt's ja nicht. Und er hat gesagt, Zauberer, setz dich hin und sei leise. Also da hat er schon vor, jeder hat die Anerkennung gehabt und hat ihm den Respekt gezollt. Also in Ernst Happelmann jetzt, nicht in Toni, dass er nicht frühstücken wollte.
Und alle hießen Zauberer?
Ja, ich weiß jetzt nicht, aber das war halt so, wenn er ein bisschen vielleicht sauer war oder wenn er dir ein bisschen schärfer anreden wollte, war sein Spitznamen halt für jeden Zauberer. Nachfolger bei uns zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie er mit den anderen gesprochen hat.
Nachfolger von Ernst Happel wurde dann Herbert Prohaska. Mit dem war es auch nicht immer ganz einfach für dich. Ja. Die Erfolge waren da, aber er hat dich 3-mal aus der Nationalmannschaft geschmissen.
Ja, 3-mal, aber ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt Jahrzehnte danach. Ich würde jetzt noch immer nicht wissen, warum. Also warum weiß ich schon, weil man hat es ja ausgesprochen, aber wie ich die Situation davor lösen sollte. Und das kann ich jetzt offen und ehrlich sagen, weil beim ersten Mal war es, glaube ich, ja, wir sind Cupsieger geworden mit Werder Bremen. Wir gewinnen 3-1 und ich schieße ein Tor zum 2-0 und wir gehen nachher feiern und gehen in Bremen die ganze Mannschaft mit Otto Rehhagel irgendwo in einen Club und tun dort schön feiern. Und ich sage am Ansehen der frühe Trainer, ich gehe jetzt aus, ich gehe ins Hotel schlafen. Sagt der Junge, glaubst du, dass du oft Cupsieger wirst? Wir müssen einmal feiern. Sage ich, nein, weil wir haben am Dienstag oder am Mittwoch, das Spiel war am Samstag, wir haben am Dienstag oder am Mittwoch drauf Länderspiel in Polen, freundschaftliches Länderspiel. Und dann muss ich heute halt wieder ausgeschlafen sein. Sagt er, vollkommen richtig, gehen Sie sofort nach Hause. Und den nächsten Tag habe ich ein Flugticket gehabt, mit SB, Sitz SB, Standby, habe ich damals nicht gewusst, was das heißt, komme am Flughafen ganzzeitig in der Früh, wir checken ein, also wir gehen rein, auf einmal heißt es, nein, für mich ist leider kein Platz mehr da. Ich sage, das gibt's ja nicht. Nein, die Maschine ist überbucht und ich habe leider keinen Platz mehr. Und jetzt stehe ich dort am Flughafen. Zum Glück waren meine Eltern auch in Berlin beim Pokalfinale zuschauen, sind mit einem riesen VW-Bus gekommen, mit ein paar Freunden. Jetzt habe ich mich in den VW-Bus geschmissen und bin schnell nach Wien gefahren, weil man dachte, vielleicht geht es ja aus. Mittags ist Treffpunkt um 12 oder um 1. Und ich habe zu meinem Vater gesagt, wie lange fahren wir? Dann sagt er, ich gebe Gas, in 5 Stunden sind wir da. Sag ich, na Papa, dann geht das eh gut. Dann sind wir aber über Tschechoslowakei damals, glaube ich, noch gefahren. Und sind nicht 5 Stunden gefahren, sondern 7 Stunden. Und damals hat es auch noch keine Handys und so gegeben, wo du anrufen kannst. Und sagst, Trainer, ich komme ein bisschen später leider. Dann komm mit 1 oder 2 Stunden Verspätung zum Treffpunkt. Gigi Ludwig steht unten, der Generalsekretär, damals sagt, wo bist denn du? Das ist ja Wahnsinn. Der Herbert ist voll sauer. Der hat schon einen anderen nachberufen. Du bist aus dem Kader entlassen. Sag ich, nein, Entschuldigung, ist das mein Fehler, wenn die Maschine voll ist? Ich fahre wie ein Vollidiot mit dem VW-Bus durch Tschechien und jetzt komme ich später ein bisschen aus dem Kader entlassen. Und ich war halt dann schon ziemlich direkt da und bin dann zum Prohaska aufs Zimmer raufgegangen, habe mit ihm das diskutiert und er hat gesagt, nein, ich hätte mich melden müssen, wo er auch recht hat. Aber es war in der Zeit in Tschechien halt nicht leicht, ein Telefon zu finden. Aber wurscht. Und da war ich dann schon auch sauer. Und dann war ich halt ein paar Spiele nicht bei der Nationalmannschaft wieder vertreten. Dann hat man mich wieder gebraucht, weil ich halt in Deutschland schon erfolgreich war. Und dann sind halt die nächsten Vorfälle immer wieder gekommen. Ein Jahr später. Ne?
Erinnerst du dich an den 11. Juni 1995? Thomas Muster hat an diesem Tag die French Open gewonnen und Österreich hat ohne dich in Irland gespielt.
In Irland gewonnen, 3-1. Ja. Und am Vortag hat gespielt Werder Bremen gegen Karlsruhe SC. Vorletztes Meisterschaftsspiel. Und
ging damals um den Titel für Werder?
Es ging um den Titel, wenn wir das Spiel gewinnen und Dortmund nicht gewinnt, sind wir Meister. Und da war halt Freitag das Spiel Werder Bremen-Karlsruhe und am Samstag war Irland gegen Österreich. Und ich meine, das war ja noch nicht wie jetzt, das gibt 2 Wochen FIFA-Date oder 12 Tage.
Es gab keine Freistellung
und da bist du halt gespielt Freitag, Samstag oder irgendwie. Das war noch nicht so gut organisiert. Und ich habe halt dann zum Otto Rehhagel gesagt, Trainer, ich bin eingeladen worden zum Länderspiel. Wir spielen am Samstag. Sagt der Junge, das geht ja nicht. Wir spielen am Freitag das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft. Sagen Sie ihm ab. Sag ich, nein, ich kann nicht absagen. Für uns geht es um die Europameisterschaft. Ich kann nicht absagen. Dann war das so ein Hin und Her. Mit Herbert Prohaska viel telefoniert, mit Nationaltrainer. Es hat sich halt tagelang so aufgebaut und ich habe nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Und dann hat es geheißen, jetzt muss ich mich entscheiden. Und das weiß ich noch wie heute. Dann sitze ich gegenüber vom Otto Rehhagel in Bremen und er hat gesagt, rufen Sie jetzt den Nationaltrainer, den Herbert, an. Ich rufe den Herbert an, sage, Herbert, ich habe eine Idee. Werder würde es auch gut heißen, ich spiele 45 Minuten am Freitag, komme im Privatjet, das Werder zahlt, sofort nach Irland und spiele nächsten Tag in Irland. Sagt der Andi, du weißt das auch, du kannst nicht 2 Spiele in 2 Tagen spielen. Sag ich, ja, es wird schwierig, aber du musst mich verstehen, ich kann jetzt nicht sagen, ich will für Österreich spielen, dann bin ich in Bremen unten durch und wenn ich sage, ich will für Bremen spielen, bin ich in Österreich. Ist eine Lose-Lose-Situation für mich. Also ich möchte bei beiden spielen. Hat er gesagt, nein, das geht nicht, ich muss mich jetzt entscheiden. Und der Otto Rehhagel sitzt da unterm Tisch, hat einmal immer gegen Schipper-Trainer gesagt, sagen Sie ihm, dass Sie nicht kommen. Sagen Sie ihm jetzt, dass Sie nicht kommen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das nicht möglich ist, ich will für Werder Bremen spielen. Sagt er, na, heißt das, dass du nicht bei uns spielen willst? Sag ich, nein, ich will auch für Österreich spielen, aber ich muss für Werder Bremen spielen. Sagen Sie ihm, dass Sie nicht kommen. Und dann habe ich halt gesagt, nein, ich spiele für Werder. Sagt er, na, dann bist du nicht dabei. Und dann hat der Pepper Maurer ein Interview gegeben irgendwo im Radio, also dass ich ein Vaterlandsverräter bin, damals ÖFB-Präsident. Dass ich ein Vaterlandsverräter bin und ich kehre mit nassen Fetzen anscheinend aus Österreich vertrieben. Und das hat mein Vater gehört im Radio und hat sich gleich irgendwie verbinden lassen und hat sich natürlich, so wie ich auch, nichts gefallen lassen und hat es wieder eine Riesenstreiterei gegeben. Also das war schon auch in meiner Karriere öfters so kleine Fetzereien. Hat es immer wieder gegeben.
Gut, jetzt kenne ich dich auch schon lang und ich weiß, dass du ein total umgänglicher, sympathischer Mensch bist, aber irgendwann einmal kann bei dir schon der Punkt kommen, wo du völlig austickst, oder?
Naja, ausklicken nicht, aber es waren ja so Situationen, was hätte ich sollen machen? Weißt du, es sind schwierige Situationen. Und so wie du sagst, ich verstehe mich jetzt mit dem Herbert Prohaska wieder super. Ich habe mit dem Beppo Mauch überhaupt kein Problem. Ich bin halt ein Mensch, der dann kurz einmal irgendwie eine Diskussion hat, eine Streiterei, und ein, zwei Tage später ist das für mich dann wieder vergessen. Bei der Nationalmannschaft hat es ein bisschen länger gedauert, weil dann die nächsten Spiele war ich wieder nicht dabei. Dann hat man mich wieder gebraucht, weil ich halt doch ein guter, wichtiger Spieler war. Und da hat der Herbert Prohaska schon gewusst, wie ein Andi Herzog leicht einfangen kann. Wir haben uns im Sacher getroffen, bei einer Sacher da. Und wenn ich natürlich ein bisschen Zucker in mir habe, bin ich wieder der bestaufgelegteste Mensch, den es gibt. Und dann war alles für ein Comeback wieder bereit.
Also es war keine einfache Beziehung, die du mit Herbert Prohaska hattest?
Nein, nicht nur mit Herbert Prohaska. Ich denke, dass der Hans Krankl viele weiße Haare wegen mir bekommen hat. Das ist einfach so. Ich war halt ein Spieler, ein kreativer Spieler, der schon auch seine eigenen Ideen gehabt hat. Und auch sich viel Gedanken über den Fußball gemacht hat. Und ich will jetzt da nicht irgendwie als Besserwisser dastehen. Aber vieles, was man jetzt macht mit dem Training und so, habe ich in die Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre schon kritisiert, weil es mir damals keinen Spaß gemacht hat. Zum Beispiel eineinhalb Stunden im Kreis laufen, dass du Ausdauer trainierst, jeden Tag in der Vorbereitung. Habe ich gesagt, das muss man doch irgendwie auch mit Ballen lösen können. Nein, das ist so. Heutzutage gibt es fast keine Mannschaft mehr, die so brutal in der Vorbereitung nicht mehr Ausdauer trainieren. Das war jetzt nur ein blödes Beispiel, aber es ist so. Und da habe ich halt schon ein bisschen einen Sturschädel gehabt. Wenn man das nicht taugt hat, habe ich schon die eine oder andere Diskussion gehabt.
Und hast du dich auch immer wieder mit deinen Trainern angelegt?
Ja, angelegt. Ich habe ihnen halt meine Meinung gesagt. Und beim Hans Krankl habe ich da ein besonderes Verhältnis gehabt. Der hat gesagt, Rotzbauer, sei leise, sonst haue ich da Watschen rein. Und das war dann schnell erledigt.
Also Ende der Diskussion.
Ende der Diskussion. Ich wollte halt kurz einmal vielleicht meinen Standpunkt beibringen. Aber es ist jetzt nicht immer angehört worden. Und bei Rapid bin ich auch einmal nach der WM 1990. Trainingslager, ich habe 3 Tage Urlaub gehabt, muss man sich jetzt vorstellen. 3 Tage Urlaub nach der WM. Meine Kollegen bei Rapid oder die nicht bei der WM dabei waren, die haben, glaube ich, 4-5 Wochen Urlaub gehabt. Wir waren 3 Tage auf Urlaub und dann sind wir auf Trainingslager gefahren und ich bin jeden Tag im Wald gelaufen. Und da bin ich halt zum Trainer hin, sage ich, Trainer, Entschuldigung, was ist das jetzt für ein Unterschied? Die kommen 4-5 Wochen aus dem Urlaub, die haben nichts gemacht. Wir haben fast durchgespielt und ich mache das gleiche Training wie die jetzt. Was soll denn das?
Hans Krankl war nicht so zugänglich, oder?
In dieser Phase. Der Endeffekt war, ich bin mit dem Koffer am Bahnhof gestanden, wo wir auf Trainingslager waren, Tell am See, und war mit dem Zug wieder heimgeschickt worden. In den letzten Augenblick ist wieder irgendwie was eingelenkt worden, habe ich im Trainingslager bleiben können. Also es waren schon wieder Zeiten. Das kann man sich bei mir eigentlich gar nicht so vorstellen, wenn man mich so sieht.
Eben, das meine ich damit. Es gibt dann schon Punkte, Wahnsinn, wo du einfach dann drüber gehst,
na, diese Klick Grenze. Wenn Klick macht, ist schon ein bisschen schwierig.
Ja. Mit Hans Krankl hattest du auch dann nach deiner Karriere ein schwieriges Verhältnis. Du hast, als du vor der Euro 2008 Assistent von Josef Hickersberg als Teamchef warst, ihm auch einmal etwas ausgerichtet über die Medien.
Nein, das glaube ich, hat er falsch verstanden oder ob sie damals falsch rüberbracht. Es war bei den Entscheidungsspielen gegen die Deutschen, wo ich gesagt habe, Cordoba ist jetzt 30 Jahre her oder was, es wird Zeit, dass wir ein neues Cordoba haben. Und das war aber jetzt überhaupt nicht persönlich gemeint gegen Hans Krankl, wo ich einfach als Co-Trainer der Nationalmannschaft einfach hoffen, dass wir die Deutschen schlagen und dass wir in die zweite Runde, dass wir weiterkommen ins Viertelfinale bei der Heim-Europameisterschaft 2008. Und er hat das als Kritik oder als Majestätsbeleidigung empfunden und war dann jahrelang auf mich richtig.
Ja, aber er ist ja nicht nachtragend, oder?
Nein, er ist nicht nachtragend, zum Glück.
Aber alles wieder gut? Ihr seid beide Sky-Experten?
Ja, und wir verstehen uns wieder gut, das ist klar.
Und es ist alles ausgeräumt? Oder eben nicht ausgeräumt?
Ja, aber ich habe mich nicht auf eine Sache dort eingeladen. Noch nicht? Darum hat es länger gedauert, da war der Prohaska
schneller. Er hört sich das an, wir werden ihm ausrichten, dass er das nachträglich machen muss. Es gab aber auch die umgekehrte Situation, da komme ich jetzt noch einmal zurück auf Werder Bremen und das Nationalteam. Du hast dich einmal fürs Nationalteam entschieden und da hat Werder Bremen eine wichtige Partie gespielt und da spielt auch Otto Rehhagel eine Rolle. Österreich hat damals in der Schweiz gespielt. Wie war die Geschichte?
Ach so, die Geschichte, ja. Da war Otto Rehhagel war schon Trainer der griechischen Nationalmannschaft. Oder war
dann? Oder Kaiserslautern?
Ich glaube Kaiserslautern, genau. Oder ich glaube Trainer bei Kaiserslautern. Und Werder Bremen hat gehabt Auswärtsspiel gegen VfL Wolfsburg, deutscher Pokal-Semifinale. Und wir haben gespielt Schweiz gegen Österreich. Und ich habe für die österreichische Nationalmannschaft gespielt. Und Raphael Wicki bei Werder Bremen, Schweizer Nationalspieler, war mein Kollege bei Werder heute und wir haben 4-2 gewonnen und ich habe eigentlich ein super Länderspiel gehabt, habe glaube ich 1 oder 2 Tore geschossen, eins vorbereitet und so. Und ich habe mir gedacht, das gibt es ja nicht, so frei hat mich der Gegner eigentlich selten spielen lassen, als zweite Spitze oder als offensiver Mittelfeldspieler, als Nummer 10. Und dann habe ich nachher mit Rafa plaudert und habe gesagt, Rafa, was war denn los mit euch? Wir haben eigentlich geglaubt, dass es stärker seid wie wir, dass es schwer wird für uns, aber wir haben 4-2 gewonnen und wir haben da offensiv, wir haben Freiheiten gehabt, das war Wahnsinn. Sagt er, nein, du kannst dir nicht vorstellen, was wir für Streitereien gehabt haben. Sage ich, warum? Sagt er, bei uns hat es einen Innenverteidiger gegeben, den Hans, und den Sechser, den Hans, Hans Vogel. Sagt dann der Trainer, hat gesagt, Hans, und du kümmerst dich um einen Herzog. Und dann haben sie in der Pause gesagt, sagt der Trainer, Hans, ich hab dir gesagt, du sollst dich um einen Herzog kümmern. Und der hat gesagt, ich hab gehabt, der andere Hans. Und da war das Spiel schon entschieden. Und da habe ich halt ein gutes Spiel gehabt. Und dann, glaube ich, 80., 85. Minuten rollt der Ball auf links außen so raus über die Outlinie. Ich gehe hin, möchte einwerfen und auf einmal schreit einer von der Tribüne, hallo Andreas, mein Junge, sehr gutes Spiel heute. Und übrigens, Werder führt 1-0. Und ich bücke mich um den Ball runter, schaue rauf auf der Tribüne, war der Otto Rehhagel, der gerade das Stadion verlassen hat. Ich habe gesagt, danke Trainer, danke für die Info. Und es war alles okay. Aber dieses 4-2, wirst sicherlich gleich die nächste Frage stellen, war natürlich trügerisch, weil wir haben in der Schweiz 4-2 gewonnen und das nächste Länderspiel war leider in Spanien.
Genau, das war das 0-9. Deine bitterste Niederlage?
Naja, vom Ergebnis her ist ein Wahnsinn 0-9. Nur da haben wir natürlich gegen einen Gegner gespielt, die haben, glaube ich, gleich drauf gegen die Türkei 8-0 gewonnen. Also es ist eine Mannschaft, die war, es war eine fantastische Mannschaft, die hat immer schon
Raul damals
der Raul Morientes, Wahnsinnsspieler. Und das waren immer in der Qualifikation die beste Mannschaft in Europa, wenn es aber zu einer WM oder zu einer EM gekommen ist, haben sie immer ein Spiel dabei gehabt, wo sie ausgeschieden sind. Und das haben sie dann in den 2008, 2010 und 2012 waren sie unschlagbar, aber die Qualität, individuelle Qualität haben sie eigentlich immer schon gehabt. Und dass du dann einmal fest unter die Räder gerätst, ist normal nicht akzeptabel, keine Frage, aber das war ein Wahnsinn, denen ist alles gelungen, aber gegen Färöerinseln zu verlieren, das war viel bitterer. Also, es klingt jetzt blöd, wenn du 9-0 verlierst, aber das gegen die Färöer, vielleicht war ich da auch noch jünger und habe mit denen nicht so umgehen können, das war für mich noch eine Spur ärger wie die andere Riesenblamage in Spanien.
Wäre mit dieser Nationalmannschaft damals im Nachhinein mehr drin gewesen?
Ja, es ist schwer zu sagen. Wir waren natürlich 1998 bei einer WM und da war schon ein bisschen ein Umbruch. Es sind zwei, drei ältere, ganz wichtige Spieler, haben aufgehört oder sind weggebrochen. Und dann dauert es natürlich immer, wenn ein, zwei andere nachkommen, bis die gleich die Rolle so erfüllen können. Aber es war schon eine Mannschaft, die eine Qualität gehabt hat. Aber wenn es dann einmal 9-0 verlierst, ist es natürlich schon ein Wahnsinn. Und dass das dann nicht ohne Konsequenzen weitergehen kann, auf Seiten des Trainers leider, der immer dran glauben muss, oder der eine oder andere Spieler auch, weil ich glaube, das war das letzte Spiel von Toni Pfeffer, Peter Schöttl.
Da sind einige Karrieren zu Ende gegangen.
Einige geköpfelt. Ich war der Kapitän, eigentlich muss der Kapitän als erster köpfeln, aber ich war zum Glück noch ein bisschen jünger und habe dann noch ein paar Länderspiele weiter machen können. Mit Otto Baric als Trainer, der mich als Junger bei Rapid selten gefördert hat, oft gefordert, aber nie gefördert. 12 Jahre später kommt er zurück zur Nationalmannschaft.
Übrigens, wobei hat er dir damals nicht gesagt, du bist der Beste der Jungen?
Ja,
Jungen. Das hat er allerdings Peter Schöttl und Andi Herauf auch gesagt,
mit 18 oder? Jahren hat er gesagt, du bist zu mir gekommen und gesagt, Kleines, du bist super, du bist Beste von diesen Jungen nach dem Training. Und ich habe mich gefühlt, ich habe mir gedacht, boah, jetzt ist nur eine Frage der Zeit, bis ich bei Rapid durchstarte. Und dann auf einmal habe ich mich duscht und ich war der Einzige noch in der U21-Kabine. Da war der Gang, die Profikabine war auf der anderen Seite. Und ich war fertig mit dem Duschen, mache die Tür auf, steht dann mit Peter Schöttl und mit Peter Wurz. Also er hat mit jedem Einzelnen gesprochen und hat zu jedem gesagt, wow, bist du super, bist du bester von diesen Jungen. Und ich mir gedacht, das ist der Depper, hat er gerade zu mir gesagt. Wurscht, so war halt seine Art. Er war ein super Trainer, taktisch richtig gut. Hat halt jetzt nicht so die Jungen gefördert, wurscht. Und 12 Jahre später wird er Nationaltrainer von Österreich und ich war Kapitän, habe natürlich einen anderen Stellenwert gehabt wie als 18-jähriger bei Rapid. Und das Erste, was er zu mir kommt, zu mir, schüttelt mir die Hand und sagt, hallo Andreas, bin ich nicht mehr böse auf Sie? Sag ich, Trainer, Sie sind böse auf mich? Ich war sauer auf Sie, weil Sie mich nie aufgestellt haben, aber das ist 12 Jahre her, das interessiert heute keine Sau mehr, wir müssen schauen, dass wir die nächsten Spiele gewinnen. Nicht? Und dann war das Länderspiel drauf gegen Schweden, das Heimspiel. Und ich muss ehrlich sagen, das war für mich, für meine Trainerkarriere auch ganz eine entscheidende Situation, weil wir waren der klare Außenseiter. Du verlierst ein paar Monate vorher gegen Spanien 9-0 Und dann kommt er, macht die Besprechung und sagt, na, Pitschko, was soll ich Ihnen sagen? Diese Spanier ist fantastische Mannschaft. Der Raul und diese, alle Weltklasse-Spieler. Und wir sind immer im Sessel, immer kleiner geworden, haben sie gedacht, wir wissen es ja eh, wir haben gerade 9-0 verloren. Sagt er, sind sie auch nicht schlecht? Sind sie Beste von Österreich? Sind sie nicht so gut wie diese, aber sind sie auch gut? Und dann hat er wieder weitergeschwärmt. 7 Minuten geredet nur über Spanien, wie super die sind. Und wie gesagt, bei uns, wir haben nicht einmal mehr zugehört. Wir haben sie da lass am reden, weil wir haben keine Chance mehr. Und so nach 7, 8 Minuten auf einmal steht er vorne und auf einmal sagt er, aber habe ich gefunden, Zug, also einen Angriffszug, machen wir diesen Zug 5-mal pro Halbzeit, gewinnen wir das Spiel. Und wir sind alle gelegen, was hat er gesagt? Wir gewinnen das Spiel? Na, das gibt's ja nicht. Und ab dem Zeitpunkt haben wir wieder ein Selbstvertrauen gehabt oder das Gefühl, wir können selbst gegen die Spanier gewinnen, wo wir vor ein paar Monaten noch 9-0 verloren haben. Wir haben das trainiert. Im Endeffekt haben wir dann 1-1 gespielt. Es war jetzt nicht der Sieg, aber es war trotzdem ein super, super Ergebnis für uns. Und das ist einfach so, wo du als Trainer deiner Mannschaft schon ein Vertrauen geben musst oder eine Idee oder sie überzeugen musst, dass man jedes Spiel gewinnen kann. Es muss natürlich einen tollen Spielverlauf geben, keine Frage, aber du kannst nicht als Trainer einer Mannschaft sagen, Burschen, wir müssen schauen, was passiert und wir sind Außenseiter hin und her. Nein, gehen jedes Spiel rein und gib ihnen das Vertrauen, dass man jedes Spiel gewinnen kann, mit einer guten Idee, wie man den Gegner wehtun kann.
Ja, und dann kam auch das Jahr 2001, WM-Qualifikation für die WM 2002 in Japan und Südkorea. Und dann kam das legendäre Spiel in Israel, politisch angespannte Situation, eine Mannschaft, die eigentlich keine Mannschaft war, die nach vielen Absagen Otto Baric zusammenzimmern musste. Und dann kam dieser Freistoß in der Nachspielzeit, Andi.
Ja, und das habe ich jetzt natürlich in den letzten 2 Jahren oder 3 Jahren in Israel sehr oft gehört. Also am Anfang, ich meine, die Israelis haben seit 1970, wie sie noch in Asien mitgespielt haben, haben sie sich für die WM qualifiziert. Und das war die erste Chance, dass sie in die Playoffs kommen gegen die Türkei. Und dann habe ich in der 93. Minute eben das Freistoßtor geschossen. Wie man den Ball aufgelegt habe, habe ich mir gedacht, einmal möchte ich in meiner Karriere, ich war ja nicht mehr der Jüngste, war glaube ich 32 oder 33 schon. Und habe mir gedacht, einmal möchte ich noch Glück haben. 93. Minute, wenn ich den Ball jetzt triff, sind wir in die Playoffs und qualifizieren sie vielleicht noch für die WM. Na, und der Ball ist bei der Mauer durch die Beine gegangen, ich glaube in Dortmund durch die Beine und Ausgleich, wir sind weitergekommen, haben leider gegen die Türken dann gar keine Chance gehabt und ich habe wirklich das meiste Glück in meiner Karriere verballert gehabt, weil danach war ich nicht mehr so erfolgreich.
Dabei wollte eigentlich Franz Wohlfahrt, damals Torhüter, den Freistoß schießen.
Ja, auf einmal kommt der Bodo nach vorne. Ich habe eigentlich geglaubt, dass der Ivo Vastic, der ja auch damals super war, dass der Ivo schießt. Und ich habe gesagt, Ivo, was ist? Sagen, nein, schieß du. Habe ich gesagt, okay, schieß ich, legen wir den Ball auf und haben mir überlegt, über die Mauer oder von so nah scharf aufs Tormaeck, dass ein Ball spät sieht, dass er vielleicht drinnen ist. Und auf einmal kommt von hinten der Herr Wohlfahrt mit den Handschuhen. Lass mich schießen. Sag ich, ist der ein Bäcker. Nein, lass mich schießen. Sag ich, geh. Ich stehe wieder nach hinten und schaue zu. Und dann habe ich gesehen, im Nachhinein hat man das ja schon oft gesehen, diese Szenen, steht er mit Markus Hiden Händchen halten und drücken wir wahrscheinlich alle Daumen und dann geht der Ball halt rein und dann kann ich mir an die Sekunden danach, kann ich mir ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, weil da bist du vorher, da gehst du einfach ab und das ist ein Wahnsinn. Aber es war für den Start bei meiner Trainerkarriere als Nationaltrainer von Israel natürlich keine gute Aktion. Das habe ich auch gespürt.
Bleiben wir nochmal kurz bei dieser Zeit damals, 2001, da ging deine Karriere bei Werder Bremen dann auch zu Ende. Ja. Du hast dich damals dazu entschieden, zu Rapid zurückzukehren. War das im Nachhinein ein Fehler?
Fehler, ja. Ich habe jetzt nicht so gut gespielt. Damals hat man mir irgendwie erklärt, dass der Michael Bauer kommt für die Verteidigung. Didi Kübauer ist Interesse. Und ich habe mir gedacht, na boom, mit Bauer, Kübauer und Herzog spielen wir aber nächstes Jahr gleich wieder um einen Mastertitel mit. Und die sind leider die anderen zwei Spieler aus finanziellen Gründen oder was nicht verpflichtet worden und wir haben dann auch keine gute Mannschaft gehabt und ich habe eigentlich geglaubt, dass ich als erfahrener Spieler, wenn ich zurückkomme, dass ich die Mannschaft mitreißen kann, dass ich ihnen ein bisschen mehr Professionalität, was ich halt 10 Jahre in Deutschland gelernt habe, ein bisschen beibringen kann, aber dann war die eine oder andere Situation auch, wo ich mir gedacht habe, okay, man sieht einen Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. Nicht? Und das hat mich dann auch, statt dass ich die Mitspieler mitreißen habe können, hat mich die eine oder andere Situation dann auch runtergezogen. Und ich habe dann aber auch nicht mehr so gut gespielt, wie sich auch alle Rapid-Fans erhofft haben. Das war teils meine Schuld, aber nicht nur allein meine Schuld. Das sage ich jetzt auch offen und ehrlich. Nicht?
Du bist da medial ziemlich abgewatscht worden in dieser Zeit.
Ja, das gehört einfach dazu. Ich meine, es ist ja logisch, dass du jetzt nicht nur auf die Jungen die abputzen kannst. Ich bin ja geholt worden als Leader, war dann auch Kapitän. Aber es ist halt schon so, wenn du als alter Spieler im Training mehr rennst wie die jungen, hoffnungsvollen Spieler und du dann noch die Watschen kriegst und du versuchst alles. War ein bisschen eine komische Situation für mich und im Nachhinein hätte ich mir das schon ganz anders vorgestellt. Was mir aber am meisten gestört hat, war, dass dann einmal so ein deppertes Interview gegeben hat in irgendeiner Zeitung, was weiß ich, was für eine Zeitung war, wo die Überschrift war, dass ich wäre lieber bei der Austria als bei Rapid. Das habe ich mein Leben nie gesagt zu der Zeit. Und dann ruft mich der Trainer an, der Josef Hickersberger, und sagt, Andi, komm nicht zum Training. Sage ich, warum? Sagt dann, die Fans warten schon auf dich, da gibt es ein Problem. Sage ich, für was? Sagt dann, wegen deiner Überschrift. Sage ich, wegen welcher Überschrift? Ich sitze noch zu Hause beim Frühstück mit meiner Frau, sage ich, was für eine Überschrift? Na, du wärst lieber bei der Austria. Sage ich, na, wer hat denn das gemacht? Das habe ich nie gesagt. Und damals hat es aber Probleme gegeben, weil bei meinem 25. Spiel Einsatz hätte sie meinen Vertrag verlängert und beim 24. Spiel hat der Rapid-Präsident damals gesagt, der Herr Edlinger zum Hickersberger, er darf mich nicht mehr aufstellen.
Damit sich der Vertrag nicht
um ein weiteres Jahr verlängert. Und wenn man jetzt dann irgendwie, ich würde jetzt nicht irgendwen anklagen oder was, aber das Ende bei Rapid war alles andere wie schön und mit 103 Länderspielen, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, hätte ich mir schon ein bisschen, nicht jetzt von Josef Hickersberger, aber hätte ich mir schon von Seiten von Rapid ein bisschen was anderes erwartet. Also, und dass ich dann noch von den Fans beschimpft wäre mit irgendwelchen Transparenten, die gar nicht gewusst haben, was zu der Zeit alles anrennt, das ist mir eigentlich schon schwer am Morgen gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, schluck's. Aber du musst für die Zukunft lernen und das habe ich.
Inwiefern hat das dein Verhältnis zu Rapid auch nachhaltig belastet?
Nein, das geht ja nicht um einen Verein, es geht einfach um zwei, drei Personen. Also der Josef Hickersberger hat immer mit mir gesprochen, hat eine neue Idee gehabt, hat gesagt, Andi, pass auf, es wird schwierig, weil jetzt bist du schon ein älterer Spieler und damals war Steffen Hoffmann, Andi Iwanschitz, die aufkommenden jungen Spieler und ich wollte auch nicht denen im Weg stehen, aber ich habe die eine oder andere Verantwortung übernommen oder auch die Watschen gekriegt, wo sie sich vielleicht in Ruhe an meiner Seite entwickeln haben können. Und dann hat es halt geheißen, spiel noch das eine Jahr und dann kommst du in den Trainerstab oder ins Management und innerhalb kürzester Zeit ist das durch die eine Überschrift alles erledigt gewesen und da bin ich mir verarscht vorgekommen und so wie wir gerade geredet haben über Prohaska, über Krankl, da bin ich dann schon ein sturer Hund, sage dann schon mal meine Meinung und der eine oder andere kann mich dann schon mal gern haben.
Du hattest allerdings damals tatsächlich ein Angebot der Wiener Austria, oder?
Davor, ja.
Also es war nicht klar, dass du zu Rapid zurückkommst, sondern du hattest auch ein Angebot der Wiener Austria, das soll sehr lukrativ gewesen sein. Warum hast du dich dann trotzdem gegen das Angebot der Austria entschieden?
Sie sind nach Bremen gekommen, damals ein deutscher Manager und ich glaube, Ari Hahn war Sportdirektor bei der Austria und wollte mit mir reden. Da haben wir ein super Angebot gemacht und ich habe aber dann gesagt, nein, es kommt für mich nicht in Frage. Ich bin dann zu Rapid zurückgegangen, war glücklich, weil wir haben in Wien ein Haus gebaut und ich habe halt meine Vorstellung oder Vision gehabt, vielleicht nochmal mit Rapid Meister zu werden, dann im Verein irgendwie nachher noch irgendeinen schönen, interessanten Job zu übernehmen. Aber das ist halt nicht so passiert und darum habe ich da jetzt auch kein Problem damit, habe meine anderen Ideen oder Visionen halbwegs umsetzen können, war jahrelang jetzt im Ausland, habe wunderschöne Erlebnisse gehabt, aber es hat halt dabei nicht sein sollen. Das wollte ich sagen. Nicht, dass irgendeiner glaubt, dass ich Rapid das gleiche Angebot gehabt habe wie von der Austria. Ich Trottel habe schon auf viel Geld verzichtet, auf sehr viel Geld. War trotzdem für Rapid damals auch viel Geld, was ich verdient habe, weil es finanziell nicht gut gebetet waren, aber bei der Austria hätte ich das Vierfache verdient. Und im Nachhinein lest du nachher in der Zeitung, was du für Trottel bist. Also da bin ich mir schon ein bisschen verarscht vorkommen. Ist jetzt im Nachhinein vielleicht, werden Leute glauben, ist ja der Rundumschlag, weil ich so drüber noch nie gesprochen habe. Aber wenn wir schon jetzt einmal so persönlich untereinander reden können, dann haben wir gedacht.
Ja, aber man merkt schon deutlich, das belastet dich, das ärgert dich, weil du auch ein Gerechtigkeitsfanatiker durch und durch bist?
Schon, ich möchte schon, weißt, und es ist alles ein bisschen mit Respekt. Wenn man mit mir normal, es war auch das Ende bei Werder Bremen, war jetzt nicht so, wie man es vorgestellt hat, weil wenn wir gekommen waren, der hat gesagt, pass auf Andi, wir wollen eine junge Mannschaft aufbauen, wir planen mit anderen Leuten, ist das okay, aber bei Werder war es einfach so, ich bin gekommen von der Nationalmannschaft, habe zwei Tore geschossen, habe davor noch gut gespielt, auf einmal war ich Ersatz. Habe ich mit Thomas Schaaf gesprochen und habe gesagt, du Thomas, wieso bin ich Ersatz? Na, du hast am Mittwoch Länderspiel gehabt, nächstes Mal spielst du eh wieder. Habe ich mir gedacht, okay, musst du als älterer Spieler akzeptieren. Oder wenn ich nicht mehr gut genug bin, dass man mir sagt, Andi, wir stellen uns das anders vor, lass uns eine gute Lösung finden. Das ist jeden Spieler, ab einem gewissen Alter, ist halt die Angriffsfläche, jetzt ist schon fast die Grenze 30, das war bei mir auch so, wenn du bis 20, 25, 28, dann bist du nicht so in Form. Und wenn du über 30 bist, heißt es auf einmal, der ist nicht in Form, sondern ist er schon zu alt. Und das ist eine neue Art der Kritik, da schlugst du am Anfang richtig. Und dagegen kannst du dich aber nicht wehren, weil gegen das Alter kannst du nichts machen, du musst nur schauen, dass du wieder richtig gut spielst. Ne?
Man merkt ganz deutlich, Werder Bremen und Rapid, das sind deine Herzensclubs gewesen.
Na klar, sonst war ja nicht so lange dort.
Karriere. Du warst auch immer wieder als Trainer im Gespräch bei diesen beiden Clubs. Warum hat das nie funktioniert?
Weiß nicht, vielleicht weil ich so bin, wie ich bin.
Wie bist du denn?
Naja, schon sehr geradlinig. Wenn ich finde, dass was nicht richtig funktioniert oder dass das ein bisschen anders gemacht gehört, diskutiere ich da auch drüber und tu nicht alles schön reden.
Gab es von Bremen tatsächlich einmal ein konkretes Angebot?
Nein, also bis jetzt noch nicht. Ich habe trotzdem ein gutes Verhältnis zu Marco Bode und zu den Verantwortlichen bei Werder, gar keine Frage, weil es war jetzt noch nie so, dass wir sich zusammengesetzt haben und einmal, selbst dass einmal mich als Trainer irgendwie kennenlernen wollen, meine Philosophie, meine Idee, so weit war es noch nie und ist auch im Endeffekt kein Problem.
Bei Rapid war es dann doch anders.
Ja, aber nicht als Trainer, sondern als Sportdirektor. Und einmal war es kurz, habe mich der Freddy Pickel angerufen, ob ich mir vorstellen könnte, bei Rapid Trainer zu werden.
Das war die Zeit, als dann Goran Djuricin verlängert wurde.
Davor, ja. Nein, weil da hat es ja geheißen, es werden sehr viele Trainer auf der Liste und da war ja einer davon, dann haben wir kurz einmal gesprochen, aber jetzt nicht so wie wir da sitzen, sondern irgendwo aus dem Auto hat er mich angerufen und haben wir das ein paar Sachen diskutiert. Ein paar Tage später ist dann der Gogo Djuricin sein Vertrag verlängert worden und da bin ich auch jetzt nicht irgendwie best, das ist klar, das gehört einfach so zum Trainerjob dazu.
Hast du das auch als respektlos empfunden?
Nein, ich muss sagen, ich habe damit auch gar nicht mehr so gerechnet. Weißt du, weil wenn man ein richtiges Interesse hat, geht man an die ganze Situation ganz anders heran. Also der Rapid wollte mir als Sportdirektor ein-, zweimal holen oder als Vorstandssport, aber das wollte ich damals noch nicht, weil ich gesagt habe, ich sehe mich mehr als Trainer und dabei hat es sich nicht ergeben. Also wie gesagt, das ist...
Das war dann die Phase, als du dann israelischer Teamchef geworden bist, völlig überraschend für die Öffentlichkeit. Das Kapitel ist mittlerweile auch wieder beendet, auch aufgrund der Corona-Krise. Was hast du gelernt in Israel?
Ja, es war, wenn du mich so fragst, was ich gelernt habe, dass ich authentisch bleiben muss. Weil ich meine erste Pressekonferenz gehabt und das, wie gesagt, das erste war gleich, wir haben nur über das Tor von mir gesprochen und dass ich die Chance des Jahrhunderts für die Israelis verhaut habe und hin und her. Und ich habe mir gedacht, ich kann jetzt mit einer darüber diskutieren, was ich will und das nimmt mir eh keiner an. Ich habe halt nur gesagt, pass auf, ich bin jetzt da, dass ich eben das ändere, dass sich Israel zum ersten Mal vielleicht qualifiziert. Ich werde alles das Beste, ich werde so viel arbeiten, dass ich die Mannschaft weiterentwickle hin und her und dass wir es auf einen neuen Level bringen. Das ist mir bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Auch wenn wir die letzten zwei Spiele in der Quali, wo wir dann keine Chance mehr haben, habe ich schon viele junge Spieler ausprobiert und da haben wir dann zwei Spiele verloren, wenn wir da den einen oder anderen Punkt geholt hätten, hätte es in der Tabelle schöner ausgeschaut, aber das war für mich jetzt nicht so wichtig, für mich war wichtig, eben in Bezug auf die Playoffs, ob ich den einen oder anderen jungen Spieler in Schottland schon bringen könnte. Ne? Und bei der Pressekonferenz war es auch so, dass ich gesagt habe, wir reden immer nur über das Tor, was ich geschossen habe. Ich war mal in Israel 5-0 verloren, warum reden wir nicht über das Match? Und da war halt so, am Anfang war ich angespannt und dann bin ich auf die Bühne rauf zur Pressekonferenz, haben wir gedacht, so, und jetzt musst du aber locker ein bisschen souverän sein, lass dich da nicht irgendwie von irgendwelchen Fragen quasi aus der Reserve locken. Und dann war ich halt total locker und dann war eigentlich schon so die erste Stimmung, naja, geben wir mal eine Chance. Dann habe ich gleich die ersten zwei Spiele verloren, weil ich bin zwei Wochen vorher als Trainer nominiert worden, da habe ich die Spieler noch nicht einmal gescheit gekannt. Und dann hat es auch geheißen, schickt sie meinen nächsten Flieger gleich wieder zu Hause, den Trottel brauchen wir nicht. Und dann hat sich das natürlich schon extrem gewandelt und ich glaube schon, auch wenn wir jetzt nicht so erfolgreich waren, trotzdem lebt die Chance noch auf die erste Quali dann mit den Playoffs. Aber die Leute haben schon, fast alle haben zu mir gesagt, dass sie sind stolz, dass sie sich die Nationalmannschaft wieder anschauen, weil es einfach wieder mal ein schöner Fußball ist, interessanter Fußball und das macht mir schon eine Freude und es hat mir auch einen extremen Spaß gemacht, mit Spielern zu arbeiten, das von deiner Philosophie überzeugen willst und auch wenn es jetzt nicht, ist ja logisch, die Qualität jetzt ist von Spanien, Deutschland, Frankreich, aber du siehst, die Spieler nehmen das an, sie wollen es umsetzen und phasenweise ist es uns richtig gut gelungen, leider nicht oft oder gut genug, weil sonst hätten wir uns qualifiziert, aber es war schon so, dass ich sage, ja, es war, jedes Trainingslager war eine Art Weiterentwicklung und ein Riesenspaß, mit den Burschen zu arbeiten.
das Highlight war schon der Heimsieg gegen Österreich, oder?
Ja, das ist klar. Ich meine, wir haben auch erste Halbzeit viel Glück gehabt, haben die, glaube ich, Dragovic und so Riesenmöglichkeiten gehabt. Aber typisch israelisch auch, wir haben uns dann in einen Spielfluss eingespielt. Wenn es läuft, ist jeder technisch stark. Auf einmal funktioniert das. Haben wir 4-1 geführt. Hätte auch 5-1 ausführen können nach einem Freistoß von Sahavi. Und dann zum Schluss haben wir 4-2 gewonnen. Das war für mich natürlich als Trainer schon eine Befreiung und auch der größte Sieg Israels in den letzten 25 Jahren. Und wenn ich da jetzt sagen würde, dass er das als Trainer nicht auch gut hat, das war natürlich eine glatte Lüge, das ist klar. Es war trotzdem irgendwie ein komisches Gefühl, gegen das Heimatland anzutreten, aber ich habe mir schon vorher vorgenommen, wurscht, gegen wen wir spielen, ich bin einfach auf meine Aufgabe als Trainer fokussiert, wie die Spieler einstehen und am Spielfeld genau aufpassen, wie das alles abläuft, und das war einfach ein perfekter Tag für uns.
Du hast damals nach dem Spiel immer wieder betont, das sei keine Genugtuung für dich gewesen, dieses Länderspiel mit Israel gegen Österreich zu gewinnen.
Ja, stimmt das? Nein, es ist immer noch so. Nein, es war damals eben in Bezug, weil ich 3 oder 4 Mal nicht Nationaltrainer geworden bin, weil wir es immer für einen anderen entschieden haben. Das ist für mich abgehakt. Ich schätze ihn, Franco Foda, sehr. Er macht einen sehr, sehr guten Job, und das habe ich mir damals nach dem Spiel gesagt, dass das Spiel anders ausgehen hätte können, dass wir halt da in den entscheidenden Momenten ein bisschen mehr Glück gehabt haben. Und für mich war einfach jetzt nicht eine Genugtuung, dass ich Österreich besiegt habe, sondern das Schönste oder die meiste Freude war, dass ich aus meiner Mannschaft an dem Tag fast das Optimum, oder dass jeder einzelne Spieler fast das Optimum aus sich rausholen hat können. Und das ist für einen Trainer mit das Schönste.
Du hättest 3 oder 4 Mal österreichischer Teamchef werden können. Du wolltest es auf alle Fälle werden, gleich 2008 nach der Europameisterschaft, als Josef Hickersberger nicht mehr Trainer geblieben ist. Dann kam Karel Brückner, dann kam Didi Constantini, und jetzt hast du dann auch den Kürzeren gegen Franco Foda gezogen.
Marcel Koller war natürlich auch noch
dazwischen. Welche Entscheidung hat dir am meisten wehgetan? Die letzte, als du dann auch Leo Windner deine Meinung gesagt hast?
Na, wehgetan. Ja, so. Ich weiß ja gar nicht, wie die Teamchefbestellung im Endeffekt abläuft, weil es gibt ja viele Landesverbandspräsidenten, Bundesliga hat irgendwie einen Einfluss, also, und man hat mir vorher schon gesagt, beim letzten Mal, wenn der Sportdirektor Peter Schöttl mein Freund ist, weil ich mit ihm bei Rapid gespielt habe, wird es einen Teamchef Andi Herzog nie geben. Und am Anfang habe ich darüber gelacht, weil ich mir gedacht habe, na, was soll denn das für ein Blödsinn sein, aber, wie gesagt, man lernt immer wieder Neues dazu, und wie das abläuft, was in Zukunft sein wird, weiß ich nicht. Fakt ist, dass ich halt schon die letzten 2 Male schon damit gerechnet habe oder haben mir Chancen gegeben, weil ich schon eine gewisse Entwicklung als Trainer auch gemacht habe. Und jetzt im Nachhinein bin ich sogar froh, dass ich wahrscheinlich beim ersten oder beim zweiten Mal nicht Nationaltrainer geworden war, weil da war ich sicherlich noch nicht so reif gewesen, wie es jetzt in den letzten 2, 3 Jahren gewesen wäre.
Es wurde dir ja immer vorgeworfen, dass du nicht genügend Erfahrung hast.
Stimmt.
Ist das etwas, was du als ungerecht empfindest, wenn ich daran denke, nein, dass du zum Beispiel ja, 5 Jahre in den USA gearbeitet hast?
Ja, na, das ist ja nach USA, und so braucht man keiner mehr kommen, dass ich keine Erfahrung habe. Keine Erfahrung ist, wenn du jetzt so wieder Pirlo Juventus übernimmst. Was sag ich? Wenn du wieder Zidane, die Amateure trainierst von Real Madrid, und dann nimmst du Real Madrid. Wieder Guardiola trainiert, Barcelona 2 übernimmt Barcelona. Aber das geht halt nur, wenn einer ein Weltklasse-Spieler war, der alles in seinem Leben miterlebt hat. Und der wird von solchen Topspielern dann auch, wenn er sie fachlich auch überzeugt und menschlich überzeugt von der Kompetenz her, dass er dann von denen akzeptiert wird. Bei mir war es halt immer so, ich bin als Spieler ja auch nicht akzeptiert worden am Anfang in Österreich. Ich bin nach Deutschland gegangen, haben alle gesagt, in 3 Monaten kommt er eh wieder zurück. Und dann war ich 10 Jahre in Deutschland beim Master, war ein UEFA-Cup-Sieger, 2-mal Pokalsieger, bin nach Amerika gegangen. Jetzt bin ich schon 7 oder 8 Jahre in international als Trainer tätig gewesen. Du kommst irgendwann einmal auf einen Punkt, wo dir das eigentlich wurscht ist, was die Leute sagen. Und eins bin ich draufgekommen, wenn ich zu diesem Punkt gekommen bin, bin ich am besten. Weil dann ist es mir wurscht. Dann habe ich höre natürlich schon auf gewisse Leute, die ich jetzt schätze. Ob das jetzt ist ein Willi Rothensteiner oder von meinem Trainerstab, der Willi, der Klaus Lindenberger, Martin Stranzl jetzt, wenn die eine Idee haben vom Fußball, hören wir das an und denken wir, bumm, das musst du übernehmen, weil das ist richtig gut, das kann uns helfen. Aber sonst, dass wir da irgendwelche Einflüsse der Spieler aufs Auge drucken wollen, weil sie dann irgendwie einen Gewinn davon haben, das gibt es bei mir nicht. Und das ist heute im heutigen Fußball oft gang und gäbe leider nicht.
Diese Zeit in Amerika und Jürgen Klinsmann, hat die dich am meisten geprägt als Trainer?
Geprägt als Trainer weiß ich jetzt nicht, aber was ich da extrem gelernt habe, ist dieser Siegeswille oder diese Siegesmentalität. Ich meine, der Jürgen als Deutscher, der hat, glaube ich, 70% oder 75% seiner Spiele als Spieler gewonnen. Und jetzt als Trainer ist das Gleiche, der geht wurscht in welches Spiel, der geht gar nicht mit der Idee rein, dass man vielleicht verlieren kann. Ich denke schon, dass er so realistisch ist, dass er weiß, wenn wir jetzt spielen mit USA gegen Brasilien und gegen Deutschland, das schwer wird. Aber wenn du die Besprechungen gehört hast und ich war der Co-Trainer von ihm, ich bin nach dem Spiel rausgegangen, ich war noch immer bereit gewesen zu spielen, so habe ich mich gefühlt zumindest. Und die Spieler haben die Überzeugung gehabt, das Spiel gewinnen wir heute. Und das ist natürlich schon ein Wahnsinn und das musst du in dir drinnen haben, das zu vermitteln. Du kannst dich nicht hinstellen und das irgendwie schauspielern, weil das nehmen dir die Spieler auch nicht ab, weil die haben schon ein Gespür dafür. Aber wenn du dich hinstellst und einfach diese Mentalität lebst seit Jahrzehnten, das war seine größte Stärke und das ist das, was ich sicher auch aufgenommen habe.
Was schätzt du besonders am Menschen, Jürgen Klinsmann?
Sein Familiensinn, das ist einmal für mich auch das Wichtigste. Wir haben Spiele gehabt, wo man am Spieltag WM-Qualifikation, wo er auf einmal gesagt hat, Andi, mach das schnell, da die Besprechung und das Meeting und hin und her, du machst das schon. Ich komme dann gleich zurück, sage ich, wo gehst denn du hinlaufen? Sagt er, nein, er holt schnell seine Familie ab vom Flughafen. Und das waren für mich so Punkte, wo ich mir gedacht habe, das kenne ich so gar nicht. Aber das war für ihn natürlich auch eine extreme wichtige Geschichte, dass er an so einem entscheidenden Tag auch noch kurz einmal mit der Familie kurz entspannen hat können, dass er gewusst hat, alles ist okay. Er hat sich auf seine Assistenten blind verlassen können und das war schon für mich, wo ich auch mit Familie und zwei Kindern ein Punkt, wo ich mich auch extrem wohl gefühlt habe, weil ich genau gewusst habe, wenn ich mal was für meine Familie brauche, wird das dann genauso akzeptiert und das war eigentlich in der Zusammenarbeit, abgesehen von den sportlichen, von den Ideen, was er auch gehabt hat und Visionen, war das sicherlich für mich das Wichtigste und das Schönste.
Wie passt das alles mit dem zusammen, wie er sich in Berlin gebärdet hat beim Abgang von Hertha?
Ja, das habe ich jetzt auch nur mit ihm schon öfters drüber gesprochen oder haben wir telefoniert. Ich glaube, wenn man Jürgen kennt und wenn er merkt, dass da hinter seinem Rücken irgendwas nicht ehrlich ist, er hat sicher überreagiert. Das ist klar, das wird er jetzt auch anders sehen, wie er es beendet hat, aber es ist sicherlich nicht so abgelaufen, wie er gestartet ist bei Hertha, dass das so weitergeht. Nicht? Also, dass an ein paar Sachen passiert, die kannst du nicht akzeptieren. Das ist wurscht, ob es jetzt heißt Klinsmann, Herzog, Druckeschütz oder der Herr Mayer. Wenn du einen verantwortungsvollen Job hast und du sollst den Verein nach vorne bringen, nach Europa, und du merkst, dass der eine oder andere vielleicht jetzt nicht diese Qualität hat und dann musst du das irgendwie tauschen, dass der das mitkriegt und nicht happy ist, ist logisch. Nicht?
Könntest du dir vorstellen, wieder mit ihm gemeinsam zu arbeiten?
Absolut, ja.
Andi, welche drei Spieler sind die, wo du sagst, das waren die besten, mit denen ich jemals gespielt habe?
Puh, schwer. Also klar, Lothar Matthäus, Weltfußballer. Jürgen Klinsmann muss man auch dazu sagen, ist keine Frage. Und wahrscheinlich auch noch Jean-Pierre Papin. Es ist jetzt so, ich habe nur ein Jahr gespielt mit ihnen bei Bayern München, aber von den restlichen Erfolgen, Jean-Pierre war Europas Fußballer des Jahres, war in Frankreich der absolute Superstar, Torjäger, Wahnsinn. Der Jürgen Weltmeister, Europameister, Lothar dasselbe. Also da wird mir jetzt so schnell kein anderer einfallen, wenn ich ehrlich bin.
Wer war bei Bremen dein liebster Mitspieler?
Ja, da hat es viele gegeben. Also ich habe schon mit ein paar habe ich jahrelang zusammengespielt. Dieter Eils, Marco Bode. Richtig gut habe ich harmoniert mit Mario Basler, weil der ähnlicher Verrückter war wie ich im Spielfeld. Wir waren zwar so die Freigeister. Und das war auch beim Otto Rehhagel so, dass er uns diese Freiheiten gegeben hat, aber gleichzeitig den hart arbeitenden Spielern mehr Zuneigung, will ich jetzt nicht sagen, noch mehr Respekt gegeben hat, weil er gesagt hat, es ist super, weil ihr müsst die Arbeit für die zwei Wahnsinnigen mitmachen. Und durch das war das Klima innerhalb der Mannschaft schon sehr, sehr gut. Windenrufer habe ich jahrelang gespielt. Bernd Hopsch habe ich sehr gut harmoniert, also jetzt habe ich schon sehr, sehr viel aufzählen.
Einer fehlt. Der schickt dir jetzt auch eine Botschaft. Ailton.
Jesus, ne? Hallo, Andi Herzog. Wie geht es dir, mein Freund? Was Ailton? Kugelblitz, du weißt das, ne? Ich hab eine super, super Zeit mit dir zusammen. Spiel in Bremen. Eine mega, mega Saison mit dir, mit Claudio Pizarro. Du bist ein guter, guter Fußballer, toller Mann, geiler Typ. und natürlich mit deinem Linkfuß. Und ich spiele auch
mit. Helle Typ hat noch nicht aufgehört.
Das ist ein super Mittelfeld. Ich habe einen sehr, sehr guten Spaß in Bremen zusammen gespielt. Und bleib gesund. Schöne Grüße auch Familie. Andi, nicht so viel Nutella essen. Du weißt das. Du hast viel Nutella essen in Bremen. Nicht so viel essen.
Ailton. Schon ein ganz besonderer Typ, oder?
Nein, ganz ein netter. Also ganz ein netter. Ich meine, er lügt ein bisschen, weil mir ist nicht viel Nutella überblieben, weil da war er schon vorher dran an dem Boot. Nein, aber wir haben ein ganz ein enges Verhältnis gehabt. Er ist damals gekommen aus Mexiko im Oktober und beim Er haben wir so ein Freundschaftsspiel gehabt und da hat es gehabt 12, 13 Grad und einen leichten Regen halt. Und er ist in der Kabine gesessen und es sind ihm die Zähne eingefroren. Sag ich, boah, Junge, was ist los mit dir? Was machst du erst im Dezember oder im Jänner, wenn es da Minusgrade hat? Und er hat am Anfang einen schweren Start gehabt. Und ich war halt schon, weil ich in der Schule ein bisschen Spanisch gelernt habe, habe ich mich schon angenommen und wollte ihm halt helfen. Weil ich halt auch irgendwie, ich meine, ich bin jetzt ein Österreicher, bin kein Brasilianer, aber von der Spielweise her, so von dem Verspieltsein, ein bisschen verrückt sein, sind wir schon auf einer Wellenlänge gelegen. Und im Endeffekt glaube ich schon, dass er für mein Spiel auch wichtig war, weil den hast die Bälle blind vier schießen können. Der hat's Knack eingezogen, er hat ja gar keinen Knack gehabt. Er hat losgerannt, ist den Gegner davongelaufen und durch das war es für mich als Mittelfeldspieler natürlich schon cool, mit so einem Spieler zusammenspielen, wenn vielleicht einmal ein Pass zu weit war, der nicht perfekt war aufgrund seiner Schnelligkeit, hat er den trotzdem noch erlaufen können. Nicht? Und jetzt ist ja der Felix Magert auch bei Admira Wacker, wegen Flyer-Alarm, Admira Wacker, und er war unser Trainer, da muss ich zur Geschichte erzählen.
Nicht dein Lieblingstrainer, oder?
Nein, wegen dem, aber wenn es der Felix jetzt hört, damals war ja Coca-Cola und Schokolade absolut verpönt. Und wir haben aber eben den Schweizer, den Raphael Wicke, gehabt, der hat immer aus der Schweiz super Schokolade mitgebracht. Und wir haben gehabt so einen ganz einen kleinen Raum mit einem Eiskasten drinnen. Da war Coca-Cola drinnen und eine Schokolade. Das habe ich aber ehrlich gesagt nicht gewusst, bis der Ailton gekommen ist. Und in dem Raum war auch noch so ein Fango. Maschine drinnen. Fango ist so eine warme Erde. Wenn du ein bisschen eine Muskelverletzung gehabt hast, hast du halt so die Erden draufgekriegt. Also das war ein ganz ein kleiner Raum und nach dem Training kommt ich habe immer Toni zu ihm gesagt, kommt der Toni und sagt, Andi, buona Coca-Cola, buona Chocolata. Sag ich, wo? Ich glaube, der will mit mir dann irgendwo hingehen essen. Hat er gesagt, na komm. Sind wir in das kleine Kammerl, haben uns zugesperrt, der Trainer ist draußen hin und her gerannt und wir sind drinnen gestanden mit Coca-Cola und mit Schokolade. Das war für uns so für den Kopf wahrscheinlich. Für die Glückshormone war das extrem wichtig zu der Zeit.
Mit wem aus deiner Bremenzeit hast du heute noch Kontakt?
Ja, mit André Widener. Das war mein Zimmerkollege, wie gesagt, Marco Bode, sehr oft Windenrufer, der in Neuseeland lebt und relativ weit weg ist. Aber
das war auch irgendwie ein Verrückter, oder?
Ja, naja, der war der Verrückteste, weil der hat immer nur gesagt, ich verstehe nicht, ihr Deutschen seid immer nur 100% so, ihr müsst euch ein bisschen einen Spaß haben am Fußball.
Ein cooler Hund.
Ja, war ein super Spieler. War auch einer der Besten, mit denen ich zusammengespielt habe. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen, weil ich bin nach Bremen gekommen und war auch einer der Lieblingsspieler aller Zeiten von Otto Rehhagel, sagt der Otto heute noch. Und ich mir dachte, es gibt ja nicht einen Neuseeländer, da kommen Brasilianer, da kommen Deutsche, Franzosen oder Spanier, da soll ein Neuseeländer so gut kicken können. Aber er hat mich eines Besseren belehrt. Also das
legendärer war Elfmeterschütze auch.
Ja. Nicht nur wegen die Elfmeter, aber er war ein absolut kompletter Stürmer.
Diese zweite Bremenzeit war erfolgreich, aber nicht mehr so erfolgreich wie deine erste Bremerzeit. Woran lag das?
Na, zuerst einmal, dass der Otto Rehhagel weg war, weil dann ist auch die Mannschaft, diese erfolgreiche Ära, die 8 oder 10 Jahre mit Otto auch so war, ist halt dann mit dem Wechsel von Otto zu Bayern München. Ich bin dann zurückgekommen, dann waren neue Trainer, Dixi Dörner, Wolfgang Sittger. Wir sind meistens immer noch in den Europapokal rein, also in den UEFA Cup, im Pokal waren wir das eine oder andere Mal erfolgreich. Aber erst ab dem Zeitpunkt, wo der Thomas Schaaf dann wieder gekommen ist, hat man gesehen, dann entwickelt sich schon langsam was. Also vor allem mit der Verpflichtung von Ailton, nach 1-2 Jahren, wo es da explodiert ist, und mit Claudio Pizarro, ist Werder dann wieder, haben wir wieder zwei Spieler gehabt, um die uns eigentlich die Liga schon beneidet hat.
Wer war der Trainer in deiner Karriere, mit dem du am besten nicht zusammengearbeitet hättest?
Nein, im Endeffekt bin ich schon mit jedem Trainer irgendwie gut zurechtgekommen. Dass du mit einem oder anderen einmal eine Meinungsverschiedenheit, ist klar. Aber vielleicht spielst du am Felix Magath. Das war aber jetzt nicht, weil er war als Trainer schon ein extrem gutes Fachwissen. Er war ja ein absoluter Top-Fußballer, Weltklasse-Spieler, aber er war halt der Satz, Qualität kommt von Qual, war auch beim Training immer vorhanden und das waren halt schon bei den Trainings eine sehr, sehr harte Zeit.
Hat er eigentlich jemals erfahren, dass du irgendwie als Kapitän auch daran beteiligt gewesen sein sollst, dass er dann irgendwann gegangen wurde bei Werder Bremen?
Nein, das war einfach so die ganze Situation, dass das schwierig war. Er ist ja gekommen, da waren wir Letzter oder Vorletzter, hat uns gleich nach oben geführt, dann waren wir wieder Siebter und dann im Frühjahr ist wieder bergab gegangen und dann hat Werder Bremen einmal wieder die Reißleine gezogen und waren schon das eine oder andere Diskussion wieder mit mir, die habe ich fast mit jedem Trainer gehabt. Also muss wirklich ein komischer Spieler gewesen sein.
Auch mit Otto Rehhagel?
Habe ich auch gehabt, klar.
Der hat dich 92 zu Werder Bremen geholt und damit deine große Karriere irgendwie auch richtig durchstarten lassen. Ja. Es gab schon einige Jahre vorher mal Kontakt mit ihm. Wie war das?
Naja, zweimal hat es Kontakt gegeben. Das erste Mal war ich der Shootingstar in Österreich, bin ein bisschen kritisiert worden dann zum ersten Mal, bin so in ein kleines Loch rein oder ein größeres Loch reingefallen, ist ja vollkommen wurscht. Und auf einmal kommt am Abend, habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, ein Anruf, Otto Rehhagel. Hallo Andreas, Junge, und hin und her, und verfolgt mich schon und es taugt ihm so, wie ich spiele und vielleicht, er wird mich weiterverfolgen, vielleicht, dass ich für Werder mal interessant sein könnte. Und ich bin natürlich auf einmal, wenn mich der Trainer anruft, bin ich gleich wieder gewachsen, aber doch der Wahnsinn, alle Probleme, was ich gehabt habe, waren wie weggeblasen. Und Jahre später habe ich gehört, dass der Josef Hickersberger, der unter dem Otto Rehhagel bei Kickers Offenbach gespielt hat, hat den Otto Rehhagel angerufen und gesagt, ja, Otto, weißt du was, könntest du mir einen Gefallen tun? Wir haben da einen guten Jungen, ich bin Nationaltrainer, wir haben da einen guten Jungen Spieler in Österreich, der hängt aber gerade ein bisschen, der hat kein Selbstvertrauen, könntest du den ein bisschen aufbauen? Also war das eigentlich alles initiiert vom Josef Hickersberger. Nachhinein muss ich natürlich dankbar sein. Und der zweite Kontakt
war... Sensationeller Psychologe.
Richtig, richtig. Mentaltrainer damals schon, Anfang der 90er, ja. Und ist der zweite, das war aber dann schon konkreter, da habe ich mir, war das der Winter davor oder zwei Jahre davor, habe ich mir die Bänder, Seitenband gerissen im Knie, bin operiert worden und da ist dann auch Kontakt gekommen, so auf die Art, ich soll knallhart trainieren, weil der Otto will mich nach Bremen holen und das hat mir natürlich in der langen Reha-Zeit auch noch einen extremen Push gegeben und dann ein paar Monate später war er auch im Stadion zuschauen, haben wir mit ihm noch in ein Hotel in Wien getroffen und dann ist er der Transfer perfektioniert worden.
War er irgendwie so auch ein sportlicher Ziehvater für dich?
Ja, schon. Ich meine, er hat genau gewusst, wen er holt. Er hat meine Stärken und Schwächen in- und auswendig gekannt. Ich habe ihn am Frankfurter Flughafen einmal getroffen. Da hat es geheißen, ich soll nach Frankfurt kommen, weil er will mit mir ein paar Sachen besprechen, hin und her. Und dann komme ich dort, gehe so durch den Gate durch mit Anzug und Krawatten, was ich eh hasse. Du wirst ja wissen, weil ich sitze ja fast nicht mit Krawatten im Sky-Studio. Meine Mutter hat gesagt, nein, die muss die Schere anziehen, weil wenn du das erste Mal hinkommst, musst du nicht. Gehe so durch den Flughafen dort, auf einmal denke ich mir, das ist doch der Otto Rehhagel. Und eine Frau steht daneben und ein anderer Mann war ein Spielerberater auch. Und ich gehe hin und denke mir, dann muss ich zuerst einmal der Frau Rehhagel Hallo sagen und sage, hallo, ich bin der Andi. Und sie sagt, ja, hallo Andi, wie geht's dir denn? Sage ich, ja, ganz gut, danke. Und sie lässt die Hand nicht aus und sagt, Junge, bist du schnell? Sage ich, naja, der Schnellste bin ich nicht. Na, bist du wenigstens kopfballstark? Naja, Kopfball kann ich auch nicht. Aber doch, scheiße, ich habe nicht einmal den Rehhagel begrüßt und kann schon wieder heimfliegen. Und da war aber so die Situation, wo sie schon mal ein bisschen den Charakter
ausgetestet hat,
ob ich da ehrlich bin oder ob ich ein bisschen übertreibend hätte und so. Und er hat auf Sportliche geschaut und sie war bei jedem Treffen immer dabei, bei Neuverpflichtungen, weil sie den Charakter von neuen Spielern testen wollte, ob der da dazu passt.
92 warst du Fußballer des Jahres in Österreich, bist dann zu Bremen gegangen, bist im ersten Jahr gleich Meister geworden mit Werder Bremen. War das Jahr, in dem man den besten Andi Herzog aller Zeiten gesehen hat?
Ja, es war natürlich für mich am Anfang war ich der Schluchtenscheißer, weil wenn du aus Österreich kommst nach Deutschland, hat wir im Deutschen haben damals nicht so viel Respekt gehabt, dann sind wir Meister geworden. Ich bin Zweiter geworden bei der Fußballer des Jahreswahl in Deutschland, war zum ersten Mal eigentlich, hätte ich das gewinnen müssen, aber das war für die Deutschen natürlich eine Katastrophe gewesen, wenn ein Österreicher der erste Ausländer ist, der in Deutschland Fußballer des Jahres wird.
Fußballer des Jahres wurde Andi Köpke ein Torhüter.
Andi Köpke ein Torhüter, genau. Und da war dann auch die Siegerehrung und der Otto Rehhagel hat mir verboten, dass ich zu der Siegerehrung von Kicker hinfahre, weil er gesagt hat, das ist eine Sauerei, einmal hätte ich gewinnen müssen und ich soll dort nicht hinfahren. Dann bin ich nicht hingefahren, haben sie mich zerrissen dann danach, weil der Erste war, der die Siegerehrung irgendwie verweigert hat. Hat ja keiner gewusst, dass man es der Otto verboten hat. Aber wurscht. Und er war halt schon ein Trainer, der hat mich geholt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt komme ich nach Deutschland, jetzt muss ich Rena kämpfen und hin und her. Dann bin ich beim ersten Training einmal reingerutscht und hätte eigentlich nur einen Spieler erwischt und bin so seitlich vorbei. Hat er abpfiffen und hat gesagt, so Jungs, das habt ihr gesehen, das kann er überhaupt nicht. Junge, was machst du so einen Blödsinn? Ich habe dich geholt fürs Fußballspielen, für das. Für ein Reingrätschen habe ich den Dieter, den Mirko, den Didi und hin und her. Das war für mich natürlich schon ein Zeichen, dass ich mit meinen Stärken dort spielen kann. Und das war auch sicher der Hauptgrund, warum ich dann im ersten Jahr gleich richtig durchstarten habe können. Also ich bin von Schluchtenscheißer in Österreich zum Alpenmarathoner geworden. Und das
innerhalb weniger Monate?
Innerhalb eines Jahres und auf das bin ich schon stolz, ja.
Du hast dann mit Werder Bremen auch Champions League gespielt, große Erfolge gefeiert. An welche Zeit erinnerst du dich ganz besonders gerne?
Naja, schon das erste Jahr. Das war klar. Also wenn du nach Deutschland kommst. Und am Anfang habe ich halt schon mir gedacht, da wird alles. Es war ja auch so. Die ersten Spiele waren nicht leicht für mich, weil einfach alles viel schneller gegangen ist. Aber dann mit meinen ersten Erfolgserlebnissen, ob ich jetzt einmal da vorbereitet habe, kann mich erinnern, wir haben in Hannover gespielt im Europapokal, weil da war Werder Europapokal der Pokalsieger. Und Hannover war deutscher Pokalsieger und dann sind wir in der ersten oder zweiten Runde gleich gegeneinander im Europacup der Pokalsieger zusammengekommen als Gegner und habe einen super Pass zum Windenrufer gespielt und der ist zu mir gekommen und gesagt, Junge, du weißt gar nicht, wie gut du bist. Und das war für mich so ein Zeichen, wo ich mir gedacht habe, wow, das sagt mir der Windenrufer, der die letzten Jahre einer der Top-Stürmer war in der deutschen Bundesliga und das hat mir dann schon ein Selbstvertrauen gegeben. Also es war die Anerkennung, die du als Kreativer schon brauchst.
Gut. Also ich höre heraus, du bist immer dann am besten, wenn du viel Wertschätzung erfährst.
Nein, brauchst also als du brauchst ja die Akzeptanz. Ich war immer von meinen Mitspielern abhängig, weil wenn sie dich akzeptieren und sie wissen, wann sie dir den Ball hinspielen und du machst was Gutes damit, dann hast du viel Ballkontakte, dann kannst du gut spielen. Wenn ich jetzt nicht die Akzeptanz gehabt hätte und sie hätten rund um mich gespielt, so wie es teilweise bei Bayern war, dann kannst du als individueller Spieler natürlich nicht so gut sein. Ein Defensivspieler gewinnt seine Zweikämpfe, rutscht rein hin und her. Von einem Andi Herzog ist halt erwartet worden, dass er irgendwie ein Dribbling macht, einen super Pass, irgendwas Außergewöhnliches. Und da bist du halt schon von deinen Spielern auch in gewisser Weise Mitspielern dann abhängig.
Schon in der Zeit warst du natürlich auch immer wieder dann im Gespräch bei anderen Clubs. Und wir haben heute schon einige Male über ihn gesprochen. Jetzt hat er eine Frage an dich, Hans Krankl.
Ich muss dir jetzt eine Frage stellen, Andi. Ist es wahr, dass du Angebot vom FC Barcelona hattest, in der Zeit, als Johann Cruyff Trainer war bei Barcelona?
Ist klar, dass Barcelona jetzt irgendwie vorkommen musste.
Das ist ganz Krankl. Nein, ich weiß nicht, ich keinen persönlichen Kontakt gehabt. Wir haben gespielt damals mit Werder Bremen das Supercup-Finale, das europäische Supercup-Finale.
Also Barcelona war damals, glaube ich, Champions League-Sieger, Werder Bremen war Europapokal-Pokalsieger.
Und da habe ich jetzt schon einen super Lauf gehabt in Deutschland und dann fliegen wir nach Barcelona runter. Das Hinspiel war 1-1 in Bremen, das Retourspiel haben wir schlussendlich 2-1 verloren. Aber beim Hinflug nach Barcelona ist in der Bild-Zeitung gestanden, Barça holt Bitsch, also Herzog. Ich war der Bitsch, Vorleger, und der Bernd Hopsch war der Bartsch, der hat die Tore geschossen. Bitsch und Bartsch. Und Herzog holt Bitsch, Barcelona holt Bitsch, Villa am Meer, Ferrari und 1,5 Millionen Mark netto damals Jahresgehalt. Und das ist der Otto Rehhagel ist von mir in der Maschine, im Flugzeug gesessen und hat mir die Bild-Zeitung gesagt, Junge, was ist? Sie haben mir noch gar nichts erzählt. Und ich habe das gelesen, war natürlich stolz wie Hugo. Leider haben wir dann ein Problem gehabt, dass beim zweiten Spiel unser Tormann nach 10 oder 12 Minuten ausgeschlossen worden ist. Ein Mann weniger in Barcelona damals, Johann Cruyff Trainer, ähnlich wie Guardiola, Ballbesitzspiel. Also
das war damals die Zeit mit Ronald Koeman,
Mr. Stoichkov, Romario, glaube ich, und da rechts außen, Goycochea, also die haben Fußball, Quero, die haben Fußball spielen können, war ein Wahnsinn. Und ich habe ungefähr 5 Bälle berührt im ganzen Spiel. Es war wie ein Waldlauf, ein 90-minütiger Waldlauf, überhaupt keine Aktion gehabt und dann ist das Interesse, weil ich halt nicht gut gespielt habe, dann ist nie wieder was gekommen. Aber vorher war ich in aller Munde.
Also es war kein konkretes Angebot.
Bei mir zumindest nicht, aber
ja, aber zeigt schon deinen Stellenwert damals
aber im europäischen Fußball. Sie haben danach geholt den Ronald Witschke, ähnlicher Spielertyp wie ich. Richard Witschke, ja. Sorry. Richard Witschke, ähnlicher Spielertyp wie ich, auch Linksfuß. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Und der Johann Cruyff hat auch vor dem Spiel immer in die Interviews so ein bisschen positiv über mich geredet. Aber wie gesagt, also nach dem Spiel ist er dann der Rehagel bei der Pressekonferenz angesprochen worden auf meine Leistung und über meinen Wechsel vielleicht zu Barcelona. Und er hat gesagt, na, wenn er so spielt wie heute, soll er sich einen Trabi kaufen, aber keinen Ferrari. Das hat viel über die Situation ausgesagt. Ne? Und ich war aber nicht einmal unglücklich, weil die Zeit in Bremen war schon fantastisch.
Aber stell dir vor, du wärst der zweite Österreicher nach Hans Krankl bei Barcelona gewesen.
Ein Torschützenkönig, so wie er wäre, aber glaube ich nicht geworden.
Das wäre möglicherweise nicht ausgegangen.
Ja, das wäre nicht ganz ausgegangen.
Diese Europacup-Schlachten mit Werder Bremen, die waren ja auch legendär. War das vom Niveau her noch einmal etwas anderes als in der deutschen Bundesliga und vielleicht auch in der Nationalmannschaft?
Ja, Werder war ja schon als Mannschaft bekannt. Ich glaube, wenn wir im Freitagabend gespielt haben bei Regen, waren es, glaube ich, waren wir 14 Jahre oder was umgeschlagen. Also das war so ein eigenes Flair im Weserstadion. Ein Regen, den Gegner hat es wahrscheinlich keinen Spaß gemacht oder war jetzt nicht so ein ideales Wetter und wir waren das halt gewohnt. Und da sind wir über uns hinausgewachsen und da waren ja doch teilweise, jetzt nicht nur mit mir, sondern auch davor, Ergebnisse im Europapokal, wo Werder 2-3 Tore Rückstände aufgeholt hat und so richtige magische Nächte im Weserstadion. Und wir haben halt auch ein paar davon erlebt. Das war eine richtig coole Zeit.
Hast du heute noch Kontakt mit Otto Rehagel?
Ja, jetzt, wie ich noch in Israel Nationaltrainer war, bei der letzten Auslosung eben jetzt wieder zur Nations League, habe ihn wieder getroffen und das ist eine richtig schöne Zeit. Wir reden fast immer wieder das Gleiche über die alten Werder-Zeiten und lachen immer noch wie jedes Mal aufs Neue. Also, wie gesagt, ich schätze ihn jetzt nicht nur als Trainer, gar keine Frage, aber als Menschen. Und er hat auch immer gesagt, Burschen, wenn er nicht mehr unser Trainer ist und wir nicht mehr spielen in 20 Jahren, wenn die Karrieren vorbei sind und wir treffen uns und wir freuen uns, wenn wir uns sehen und wir gehen auf einen Café und lachen über die alten Zeiten, ist das eigentlich für ihn das Schönste, was es gibt. Das zählt wahrscheinlich mehr wie jeder Titel, den er als Trainer geholt hat. Und das sehe ich als Trainer ähnlich. Klar willst du Erfolg haben, aber ich will meine Spieler auch mit bestmöglichem Respekt behandeln. Wenn ich sie geben für den Fußball und für mich halt auch alles. Ne?
Mit der Art und Weise, wie er es angelegt hat, könnte er heute auch noch erfolgreich als Trainer arbeiten? Er ist mittlerweile 82.
Also es wär schwer, die Zeiten haben sich schon geändert, das ist ganz klar. Also er war ja schon der Alleinherrscher in Bremen. Ne? Und wenn du jetzt teilweise hörst, wenn es bei Vereinen in Deutschland gibt, 3 Kaderplaner, einen Sportdirektor, einen Vorstand Sport und du bist der Trainer und darfst nur Johann Amann sagen, weil da die Kaderplaner irgendwelche Spieler zusammenkaufen, wo du vielleicht gar nicht so den Einfluss hast, das hätte es bei Otto Rehagel nie gegeben. Weil der hat jedes Jahr nur maximal zwei neue Spieler geholt, die haben genau richtig reinpassen müssen und so hat das auch funktioniert. Ich denke, es würde heute auch noch funktionieren, aber der Fußball hat sich ja vom Fußball ein bisschen ins Business weiterentwickelt, leider. Und durch das sind solche Arbeitsweisen wie der Otto heutzutage sehr, sehr schwer, aber wahrscheinlich trotzdem noch besser für den einen oder anderen Verein.
Ist er trotzdem ein Vorbild für dich als Trainer, als Mensch?
Ja, das schon. Vor allem, wie er der Mannschaft zusammengesetzt hat, wie ein Baselwerk, jetzt nicht von taktischen oder von Trainingslehre hin und her, das war schon einzigartig. Umsonst hat er nicht überall die Erfolge gehabt. Kaiserslautern, zweite Liga Meister, aufgestiegen sofort Meister mit Kaiserslautern in der ersten Liga, mit Griechenland Europameister. Also wenn da einer sagt, dass der als Trainer nicht irgendwelche Ideen gehabt hat, die er zu Erfolg führen, ist er ein bisschen deppert.
Andi, wenn du dir es aussuchen könntest, würdest du wieder Teamchef gerne sein oder wäre es jetzt einmal an der Zeit, einen Club zu trainieren?
Nein, ich war total offen für einen Club. Wie gesagt, das ist bei mir immer so, ich möchte eine coole Herausforderung, wo ich schon weiß, okay, da kann ich was bewirken. Das muss jetzt nicht ein absoluter Top-Verein sein, aber es müssen Gegebenheiten sein, wo ich sage, ich komme und kann mit meinen Ideen auch arbeiten und das auch versuchen umzusetzen. Ob das jetzt ist eine Nationalmannschaft oder ein Verein, das war für mich jetzt kein Problem.
Es gibt das Gerücht, Peter Stöger ist nur deshalb jetzt Austria-Trainer, weil du abgesagt hast.
Das muss den Peter fragen, das weiß ich nicht.
Er ist ja nicht da, ich kann nur dich
fragen. Ich habe ihm jedenfalls danach angerufen und habe gesagt, Peter, das ist das Beste für die Austria, dass du jetzt auch der Trainer bist, weil er einfach in den letzten Jahren als Trainer einen fantastischen Job gemacht hat. Und ich denke, er wird auch mit der Austria, auch wenn es richtig schwer wird, gar keine Frage, aber er wird da sicherlich wieder den Erfolg einleiten für die nächsten Jahre.
Gut, aber ehrlich, wir sind ja unter uns. Was für dich ein Thema, Austria-Trainer zu werden heuer?
Nein, ich bin mit ihm einmal getroffen, weil einfach die Pläne, die ich in Zukunft habe, und über Fußball zu diskutieren. Nicht? Und dann hat er mich schon auch gefragt, ob ich mir Austria vorstellen könnte, aber für mich ist einfach so, ich schätze ihn Beda irrsinnig von seinem Charakter her und aber auch von seinen fußballerischen Fähigkeiten oder als Trainer. Das ist für mich oder für uns, glaube ich, eine coole Geschichte wäre, wenn wir in Zukunft einmal was miteinander machen könnten. Was auch immer, wird man sehen, das würde mir schon sehr, sehr gefallen.
Aber nicht bei der Austria, oder wie?
Das weiß ich nicht. Nein, das, wie gesagt, abwarten. Bei der Austria, dann weiß ich jetzt schon, was passiert. Ne?
Eben. Also hast du es irgendwie nicht übers Herz gebracht, zu den Violetten zu gehen als Grüner, oder wie?
Nein, ich hab mit ihm das Gespräch gehabt und man sieht ja jetzt, dass der Peter Stöger bei der Austria Trainer ist. Ich wünsche ihm wirklich alles Gute, auch wenn die Rapid-Fans jetzt vielleicht ein bisschen sauer sind. Ich wünsche der Rapid auch alles Gute, ist ganz klar. Aber jetzt persönlich im Peter Stöger wünsche ich natürlich einen richtig guten Erfolg.
Bei dem Thema bist du irgendwie nicht so gesprächig wie bei den
neuen Geschichten. Da bin ich ein bisschen Schmähstart, gell?
Unfassbar.
Nein, mir gefällt es einfach, dass der Peter, auch wenn er weiß, dass ich ein Rapidler bin, dass er mir trotzdem das Vertrauen und den Respekt gegenüberbringt, dass ich überhaupt in Frage kommen könnte, bei der Austria Trainer zu sein. Das zeigt mir ja, dass mich er auch mit meiner Idee als Trainer schätzt. Und das ist für mich einfach schon eine schöne Geschichte gewesen. Was früher oder später mal passieren wird, kann ich da nicht sagen.
Was jetzt noch kommt, ist auf alle Fälle noch eine Frage, und zwar von jemandem, der irgendwie auch so ähnlich spricht wie du.
Servus, lieber Andi, hier ist dein alter Ego, der zweite Herzog von Österreich quasi, könnte man sagen. Ja, wir haben uns ja in den letzten Jahren, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass ich dich ja immer wieder mit meinen Parodien sanft, aber doch ein bisschen durch den Gau ziehen durfte und damit auch ein bisschen zum Lachen bringen durfte, ein bisschen näher und ein bisschen besser kennengelernt. Und jetzt weiß ich ja, dass du ein Mensch bist, der nicht nur über sich selber sehr gut lachen kann, sondern generell mit einem sehr, sehr feinen Humor gesegnet bist. Und jetzt wollte ich dich einfach fragen und wollte diese Gelegenheit nützen in diesem Podcast, um dich zu fragen, ob deiner Meinung irgendwas gäbe, was an der Parodie von mir, an deine Person zu verbessern wäre. Oder sagst du, na, das passt eigentlich, trifft er das hundertprozentig, also genauso wie der redet eigentlich an, das kann man lassen, wie es ist. Ich freue mich, von dir zu hören. Alles Liebe, ciao.
Alex Christan, großartiger Kabarettist und Stimmenimitator. Was muss ich noch bessern?
Das Aussehen. Einfach sein Aussehen. Nein, ich glaube, dass wir kennen uns jetzt wirklich schon längere Zeit und mir macht das auch extrem Spaß. Ich muss ehrlich sagen, ich war beim ersten Mal bei ihm in einem Kabarett und wie er dann über mich angefangen hat, habe ich schon einen Schweißausbruch gekriegt. Also man sitzt zwischen 100 Leuten und alle lachen über die am Anfang mit der Situation. Umzugehen war jetzt nicht so einfach, aber dann so nach 10, 20 Sekunden bist du einfach drinnen und lachst auch drüber. Und so wie er sagt, es ist ja schon relativ sanft bei mir. Also er verarscht mich zwar ein bisschen, aber das gehört dazu. Man muss über sich selber lachen können, aber er macht das richtig, richtig gut. Das Einzige, was halt ist, ein bisschen anderen Aussehen müssen da arbeiten, das habe ich gerade gesagt.
Ja, aber ernsthaft, wenn du irgendeine Ausrede bräuchtest, also der könnte sogar deine Frau anrufen, oder? Und die würde nicht merken, dass es nicht du bist.
Mal ausprobieren. Ist eine gute Idee, danke. Das machen wir jetzt einmal.
Ja, schau.
Genau.
Du bist seit mehr als 20 Jahren mit Kathi verheiratet? Seit
ja,
wie vielen Jahren?
Seit 1991.
Seit wie vielen Jahren zusammen?
Seit 1990 oder 91.
Ja. Ihr habt zwei Kinder?
90 oder 91. Kannst du es bitte schneiden? Nein, zwei Kinder, Luca und Luis. Der Luca wird jetzt im Oktober 13. Der Luis ist jetzt im August 10 geworden. Spielen beide bei der Admira. Und ich bin ein Papa, der einer gern zuschaut. Vielleicht das eine Mal ein bisschen, ein oder andere Mal ein bisschen zu ehrgeizig ist. Das andere Mal nehme ich es wieder entspannt, weil man denkt, sei doch relaxed. Ich meine, jetzt war ich Nationaltrainer, habe auf der Outline bei jedem Länderspiel 180 Blutdruck und Puls gehabt und jetzt schau den Kindern zu und lass einfach ein bisschen Spaß haben.
Hat einer der beiden dein Talent?
Ich will auch gar nicht, dass mit mir irgendwie verglichen werden. Ich glaube schon, dass beide talentiert sind, aber du weißt ja, wie es ist. Man muss ja auch innerhalb einer Mannschaft richtig durchsetzen lernen. Und sie haben schon beide auch irgendwie mein Naturell und ich habe halt das eine oder andere gut kennen und genauso ist es bei ihnen. Sie kennen das eine oder andere gut und dann ein bisschen so das Bayern-München-Syndrom müssen sie ablegen. Sie sind, zu Hause sollen sie die bravsten Kinder sein, beim Fußball sollen sie ein bisschen gefraster sein und das ist natürlich nicht möglich. Das hat mir meine Frau letztens vor Augen geführt, sagt, du willst eigentlich, dass sie zu Hause so brav sein und musst da Kinder sind und beim Fußball erwartest du von ihnen Dinge, die es gar nicht geht, wenn wir uns brav sein sollen, können sie es nicht irgendwie wie umstellen. Also da muss ich selber auch noch ein bisschen an mir arbeiten und lernen.
Andi, wie ich weiß, du bist Familienmensch durch und durch. Du hast mit vielen Fußballern gespielt in deiner Karriere, bei denen gab es viele Geschichten. Bei dir gab es das nie. Gab es die tatsächlich nie oder sind die nur nicht an die Öffentlichkeit gekommen?
Nein, ich glaube, das ist für mich, jeder hat andere Interessen und für mich war das jetzt nicht so ausschlaggebend, dass ich irgendwo in der Nacht fortgehe. Ich war der Erste gewesen, der am Öfe gesagt hat, ich will wieder heim, ist da zu laut, das Rauchen zu viel, das Trinken hat mir auch nicht so geschmeckt. Also jetzt können die Leute sagen, ich bin heilig. Der Alex Christian wird sagen, der Herzl ist scheinheilig. Also lassen wir es, wie es jeder will.
Andi, besten Dank für ein interessantes Gespräch.
Danke.
Alles Gute für deine Zukunft. Ich hoffe, du bekommst nicht so bald einen Trainerjob, weil das heißt, dass du dich auf Sky konzentrierst.
Da bin ich purer Stress bei Sky-Experten. Nein, ich mache es sehr, sehr gern. Danke vielmals für die Einladung. Ich hoffe, dass ich nicht zu viele Skandale wieder heraufbeschworen habe, aber ich bin halt so, wie ich bin. Ich denke, Authentizität ist für mich schon ein ganz wichtiger Aspekt und so möchte er bleiben.
Und das ist schön so. Danke, Andi.
Danke.
Freundschaftsspiel. Pass in die Tiefe. Moderiert von Thomas Trockeschitz.
Unsere Podcasts findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder Deezer. Wenn es euch gefällt, dann vergesst nicht, eine Bewertung zu hinterlassen.